Was wäre, wenn Schalke jetzt sagt, wir entlassen den Trainer und wir wollen Steffen Baumgart haben?
Könnte Steffen Baumgart jetzt nicht Nein sagen? Er könnte auch nicht Ja sagen, aber er würde auf keinen Fall Nein sagen.
Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Dramann.
Jetzt setzt er noch einen drauf, denn Steffen Baumgart beantwortet Fragen von Ex-Trainern und Torhüterlegenden wie Cottbus-Keeper Tomislav Piblicer oder Werders Double-Torhüter von 2004 Andreas Reinke, der damals die Meisterschale und den DFB-Pokal nach Bremen holte. Steffen Baumgart ist heute auch der erste Phrasenmäher-Gast, der aktiv eine Frage einfordert und sie dann von seinem Ex-Trainer Wolfgang Wolf auch noch gestellt bekommt. Und ganz am Ende, da stellt Steffen Baumgart mit mir eine Top-Elf auf, bei der er mir sogar taktische Anweisungen gibt und ich diese Elf aufmale und er hin und her schiebt und er überlegt sogar, sich in dieser Top-Elf gleich zweimal aufzustellen, macht es am Ende dann glücklicherweise doch nicht. Wir hatten echt eine fantastische Zeit im Paderborner Landgasthof Altenginger Mühle. Das ist der derzeit zweite Wohnsitz von Steffen Baumgart. Fotos und Videos von der Produktion und, na klar, auch eine Aufstellung der Top-Elf findest du in der Facebook-Gruppe Phrasenmäher. Und ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem Mann, der heute zum echten Entertainer wird. Viel Spaß, Ohren auf. Jetzt kommt Steffen Baumgart. Und den Anfang, den macht seine Schwester Katrin, denn die liefert uns ein paar Kindheitserinnerungen und sagt mal, wie der Steffen so ganz früher mal war.
Also eine Erinnerung für mich ist, dass Steffen immer von der Schule kam mit einer Schlager-Süßtafel und einer Cola. Damit setzte er sich tatsächlich vor den Fernseher und guckte Bildungsfernsehen, weil was anderes gab es ja um diese Uhrzeit noch nicht. Wahrscheinlich hat er sich wirklich gebildet. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich immer geschimpft habe als große Schwester und gemeint habe, wenn er das jeden Tag so weitermacht, kriegt er irgendwann mal Zucker. Aber er hat nicht auf mich gehört. Und Zucker hat er auch nicht. Das war wirklich meine Befürchtung.
Boah, Schwesterherz. Hast du aber was rausgekramt? Schlager-Süßtafel, ja? Die gab es wirklich fast jeden Tag. Und eine schöne Cola.
Ich habe sie gegoogelt, die Schlager-Süßtafel.
Du kannst die Schlagersüßtafel
nicht. Ich kann das nicht,
alles klar.
Was ist Schlagersüß?
Schlagersüßtafel war 80 Pfennig Schokolade damals. Gab ja auch nicht viele Sorten. Vier, weiß gar nicht, ob es viele gab, aber Schlagersüßtafel gab es. Und die gibt es heute wieder. Und die habe ich, glaube ich, nie wieder angefasst. Also 80 Pfennig damals, DDR-Pfennig. Und die habe ich dann einmal am Tag. Und da muss man sagen, ich esse heute auch noch Schokolade relativ schnell. Also ich genieße Schokolade nicht, sondern die ist dann weg. Die kann innerhalb von einer Minute, ist die dann weg, wenn überhaupt eine Minute reicht. Und dazu gab es immer Cola, ja, das stimmt. Das war so meine Mittagsnahrung oft. Also von Sportlernahrung weit entfernt.
Ja gut, also wir hatten ja schon in Teil 1 McDonald's und Co. Von daher Schlager-Süßtafel und Cola als Mittagessen. Und dann hast du dir das damalige DDR-Bildungsfernsehen angeschaut.
Ja, damals war es ja noch so, wenn, also ich weiß gar nicht, wenn es heute erzählt, lachen sich alle tot. Es gab ja noch Sendeschluss. Es gab ja noch Sachen, wo der Fernseher gar nichts im Fernsehen war. Da gab es dann die ersten Testbilder oder Videotext damals fing dann gerade an, als liefen dann 800 Bilder in Schleife, hätte ich beinahe gesagt, 800 Nachrichten. Und dann gab es irgendwann mal ja sowas wie Bildungsfernsehen, wie Schulfernsehen. Ich habe mir das Schulfernsehen nicht angeguckt wegen der Bildung oder wegen der Schule, sondern weil der Fernseher lief. Und deswegen habe ich das gemacht. Was so ein bisschen übertrieben ist, jeden Tag, weil ich war dann auch jeden Tag eigentlich beim Training. Also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt 10 Stunden vorm Fernseher gesessen habe, sondern es war schon so, dass ich dann den Moment geguckt habe. Und dann bin ich dann auch irgendwann mal zum Training los. Und das eigentlich auch jeden Tag.
Das will deine Schwester auch gar nicht bestreiten, denn sie hat noch einen weiteren Beitrag für uns.
Er ist viel mit mir unterwegs gewesen, was man so in Jugendgruppen macht. Er ist schon recht früh auch schon mal auf dem Motorrad gesessen. S50, MZ, alles, was wir so hatten. Ich weiß, dass die Kinder aus dem Hochhaus, wir sind ja am Vögenteich groß geworden, immer Steffen geholt haben zum Fußball. Also es war wirklich, wirklich wichtig, dass er kam und mit ihnen Fußball spielte und in ihrer Mannschaft war. Und das war auch immer sehr wichtig zum Beispiel. Also stolz war ich auf Steffen immer, auch als er noch bei Dynamo Schwerin gespielt hat.
Ja, Fußball war schon immer ein Mittelpunkt. Auch wir sind ja damals wirklich nur auf Bolzplätzen gegangen und haben Fußball gespielt. Und ich sag mal, es gab eigentlich nur dieses, es gab Schule nach Hause. Wie gesagt, Schlager-Süßtafel und Cola und dann Fußball spielen. Und von diesem Fußballplatz bin ich dann zum Training. Und von diesem Trainingsplatz bin ich dann wieder zum Fußball. Und bin dann irgendwann mal abends nach Hause. Und deswegen hatte ich auch wenig Zeit für die Schule. aber dafür viel Zeit für den Fußball. Und ja, so sind wir aber viele aufgewachsen. Ne? Gab es halt diese Fernsehprogramme noch nicht wie heute. Computer gab es nicht, die kamen dann erst später. Ich glaube, das erste Spiel, was ich irgendwann mal hatte, war dieses Atari-Spiel, wo diese beiden Striche an der Seite dann immer irgendwie durchs Bild geflossen sind oder geflogen sind.
Und du den Punkt.
Genau, diesen Punkt immer von der einen Seite zur anderen spielen musste. Und Fußball war dann mit vier Strichen und so ein Quatsch alles. Also das ist, glaube ich, heute nicht mehr vorstellbar. Und sonst gab es Fußball und sonst gab es draußen. Sonst haben wir uns draußen getroffen, also an der Tischtennisplatte. Dann haben wir eben Tischtennis gespielt. Und wenn Tischtennis eben nicht drin war, dann haben wir dann nebenbei Fußball gespielt. Wir haben auch Fußball über die Tischtennisplatte gespielt. Also irgendwie war das immer ein Thema. Und irgendwie haben wir uns immer bewegt und irgendwas immer gemacht. Und das war eigentlich immer die ganze Woche so. Und nicht einmal, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie lange mal zu Hause war.
Deine Schwester spricht von ersten Motorrad-Erfahrungen. Hattest du einen Lappen?
Nee, ihr Freund ist aber damals gefahren und das war das Geilste für mich, hinten drauf zu sitzen und mitzufahren. Und ich wollte es immer machen, hab's aber dann, muss man sagen, durch den Fußball nicht geschafft. Weil Führerschein hätte ich dann machen können am Wochenende und da waren halt Fußballspiele. Und deswegen habe ich den Führerschein erst sehr spät gemacht, habe ihn mir aber dann auch erfüllt und den habe ich mit 30 erst gemacht. Bei Hansa Rostock, das war so gerade die Zeit, mit wo es nicht ganz so gut war, da habe ich nebenbei den Führerschein gemacht. Gab es dann auch Diskussionen, darfst du Motorrad fahren und wir wollen das nicht. Und dann habe ich auch immer gesagt, interessiert aber keinen. Also ich bin 30, bin verheiratet, habe Kinder, also da frage ich euch nicht, ob ich Motorrad fahre. Und außerdem fahre ich ja nicht Motorrad, um gegen die Wand zu fahren, ne? Sondern ich fahre Motorrad, weil ich Spaß habe, weil ich das immer wollte. Und das war dann auch so. Und die Maschine habe ich mir damals mit 30 gekauft, die haben wir heute noch.
Die steht in der Garage, oder?
Die steht in der Garage bei meinem Vater. Aber das ist die einzigste und erste und bisher die einzige Maschine, die ich je gehabt habe. Eine Honda Shadow, kleine 650er. Nicht zu schnell, weil ich würde auch schnell fahren. Deswegen habe ich mich immer für eine kleine und nicht ganz so schnelle Maschine entschieden. Und die ist heute noch existent. Und wenn ich oben bin, dann wird das ein oder andere Mal gefahren.
Überragend. Du warst, bis du 14 warst, Torwart, ne?
Ja.
Und dann haben die, sind es Ärzte gewesen in der DDR, die dann gesagt haben, der wird nur 1,60 groß, der kann nicht im Tor stehen?
Ja, so ungefähr. Das war so ein bisschen anders. Wir hatten ja dann immer diese Sportschulen und wir waren ja sehr wissenschaftlich unterwegs und dann wurde ja am Handrücken gemessen und an Schienbein und wie groß kannst du werden und dann wurden die Eltern sich angeguckt und mein Papa ist auch nicht der Größte. Dann gab es irgendwann mal eine Ausrechnung, wo dann gesagt wird, der wird nur 1,60. So, ist natürlich für einen Torwart schwierig und war uns schon klar, gut, 1,60 werde ich bestimmt nicht, also ich werde schon größer, das Gefühl hatte ich schon damals, dass ich ein bisschen rumeiern, aber trotzdem war klar, dass es als Torwart schwer wird und man muss natürlich sagen, gab zwei Situationen, einem haben sie gesagt, der wird 1,85 und mir haben sie gesagt 1,60, der 1,85 werden sollte, ist dann wirklich 1,60 geworden und auch 1,60 geblieben und ich bin dann wenigstens 1,78 geworden, jetzt immer noch nicht der Größte, immer noch zu klein als Torwart, aber das war schon ganz witzig.
Du hast mal in einem Spiel 10 Tore kassiert.
Beim letzten Spiel im Tor. Beim ersten FC Magdeburg. In der Jugendliga haben wir da gespielt. War sogar noch ein Platz, auf dem habe ich sogar später dann als Trainer noch trainiert. Das war mein letztes Spiel im Tor. Da habe ich 10 Stück, da haben wir 10-1 verloren. Da flogen mir die Dinger um die Ohren, durch die Beine, um die Beine. Also da war jeder Schuss ein Treffer. Und dann war auch klar, okay, war der dritte Spieltag in der Jugendliga. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht ganz so mehr, kriegst du nicht hin.
Dann hast du es dafür als Stürmer gepackt. Wie lange hat die Umstellung gedauert?
Das ging relativ schnell. Ich habe schon in den Aufstiegsrunden zur Jugendliga, habe ich in der ersten Halbzeit zum Beispiel im Tor gestanden. Und in der zweiten Halbzeit habe ich 3 Tore gemacht. Und dann sind wir dann über 4 Spiele aufgestiegen. Und da war ich dann immer in der ersten Halbzeit im Tor. Und in der zweiten Halbzeit habe ich draußen gespielt. Das gab es öfter.
Deine Schwester hat es eben schon angesprochen. Du hast dann für Dynamo Schwerin gespielt. Und du hast 1990 das letzte Finale der DDR-Pokalgeschichte gespielt. Welche Erinnerung hast du an dieses Spiel damals gegen Dynamo Dresden?
Ja, es gab ja letztens gerade wieder diesen Film.
Weil es 30 Jahre her ist.
Genau, weil es 30 Jahre her ist. Und dann kommen schon einige die ein oder andere Erinnerung wieder. Man muss natürlich sagen, das, was ich geschafft habe, ist, ich war damals, heute hätte man gesagt, ich war A-Jugendlicher. Und habe es als A-Jugendlicher geschafft, im Stamm von Dynamo Schwerin zu spielen. Also ich hätte noch ein Jahr im Jugendbereich spielen können und bin dann aber schon zum Männerbereich aufgestiegen. Habe es dann auch geschafft, mich relativ früh durchzusetzen. Und das war schon der erste Erfolg. Und dann war das einfach ein, ja, für so einen Verein wie Dynamo Schwerin war das einfach ein Märchen. Und wir haben dann Magdeburg, Leipzig vorher rausgehauen, sind dann gegen Dynamo im Finale gewesen. Leider muss man sagen, fehlte so ein bisschen die Anerkennung, nicht die Anerkennung von denen, die damit zu tun hatten, sondern weil einfach andere Sachen dann im Vordergrund standen. Da war das Pokalfinale leider zweitrangig durch die Wende. Aber das war für Dynamo Schwerin ein Riesenerfolg. Das war eine Riesengeschichte und das war einfach ja ein Erlebnis, was dann schon auch ein bisschen geprägt hatte. Und ich fand meine Leistung in dem Spiel nicht so besonders. war auch ein bisschen überfordert, fand ich. Ja, am Ende hat es leider nicht gereicht.
Einer deiner Schweriner Mitspieler von damals hat eine Frage an dich. Was glaubst du, wer könnte das sein?
Doch, könnte bestimmt Benno sein.
Nee, er nennt sich selbst der Dicke.
Oh, da bin ich mal gespannt jetzt. Lass mal laufen.
Was glaubst du, wer ist es?
Also der Dicke wäre Andreas Reinke. Aber wenn du Andreas Reinke gekriegt hast, dann würde mich jetzt fragen, wo hast du den erreicht?
In Spanien.
In Spanien hast du ihn gekriegt, ja?
Ja.
Ja, dann brauche ich mal die Nummer. Habe ich neben lange keinen Kontakt mehr zu gehabt.
Ja, und der hat Fragen, da sind wir jetzt bei Themen wie Dünger, Whisky. Wir hören mal rein.
Servus Baumi, hier ist der Dicke Reinke. Erst einmal, trotzdem, weil es nicht so gut aussieht, trotzdem Glückwunsch für die Saison. Hast du was Gutes aus der Truppe gemacht und hoffe nächstes Jahr, dass ihr euch in der zweiten Liga stabilisiert und kennt ja die Vorgeschichte. Dass das alles gut ausgeht und vielleicht wieder angreifen könnt. So, ich hoffe, das geht's gut. Wir haben uns schon ein paar Tage ja nicht gesehen und ich hätte da noch ein, zwei Fragen. Einmal, was macht deine Düngerfirma, deine Düngerwirtschaft und was macht die grandiose Whisky-Sammlung? Ich hoffe, dass du noch was über hast und nach den vielen Spielen, dass du ab und zu mal Whisky nehmen musst, das war klar. Aber ich hoffe, dass noch was über ist und Sammlung ausgebaut hast. Und ich hoffe, dir geht's gut und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis dann, Servus, der dicke Reinke aus GÜ. Bis dann, ciao. Schöne Grüße an alle.
Das ist geil. Das ist wirklich so. Das Schade jetzt an der Frage ist einfach, dass ich den Dicken lange nicht gesehen habe. Hat ja einen Bauernhof gehabt und auch da war ich dann und habe dann versucht, diese Ernährungsgeschichte, Düngergeschichte für Tiere dann mit ihm dazu besprechen, am Mann zu bringen. Aber ich kann sagen, da ist jetzt mal nichts mehr von da. Da gibt es auch keine Geschichten mehr, sondern das ist einfach nicht.
Das war ein Unternehmen, welches du.
Ja, das war, gehörte zu der Firma, das haben wir uns gekümmert. Nicht ein Düngerunternehmen, sondern es ging einfach da um Nahrungsmittel, um biologische, nichts Synthetisches. Und da haben wir einfach versucht, am Markt zu kommen und haben versucht, da, ich sag mal, Sachen zu verkaufen oder weiterzugeben. Und ja, hat halt nicht funktioniert. Das ist einfach so.
Du mit deinem Geschäftspartner, den du genau. In Folge 1 schon erwähnt hast.
Genau. Aber ich kann ihm da sagen, auf die zweite Frage, die Whisky-Sammlung, die existiert nicht nur, sondern die wird mal größer und mal wieder kleiner. Aber das ist ja nicht nur ein Hobby von mir, sondern die Flaschen, die der Dicke damals schon gesehen hat, die gibt's heute noch. Hab immer noch fast 140, 150 Flaschen aus verschiedenen Jahrgängen, verschiedene Sachen. Trinke ab und zu mal gerne ein, also nicht gerne, dass ich gerne trinke, aber gerne mal einen Whisky. Auch hier in der Mühle trinken wir den einen oder anderen mal, wenn es den Anlass ergibt. Und ja, Malt Whisky ist schon ein schönes Getränk für mich.
Du hast 140 Flaschen Whisky zu Hause?
Ja, waren sogar mal 150. Hm?
Was ist mit den anderen 10 passiert? Sind leer mittlerweile.
Die wachsen immer, ne? Wir geben mal weniger, mal mehr, ne? Mal wird ja ab und zu wird die eine oder andere Flasche dann auch getrunken und dann kommt mal wieder eine dazu, mal kommen zwei dazu, mal geht mal eine weg. Und jetzt nicht, weil die Sammlung da ist, weil es keine Sammlung ist, die existieren bleiben soll, sondern ich habe schon vor, irgendwann mal, dass jede Flasche zumindest mal probiert wurde. Und soweit bin ich aber noch nicht, weil ich jetzt auch nicht jeden Abend einen Whisky trinke. Und ich trinke dann oft Whisky dann auch mit guten Freunden zum richtigen Anlass und nicht alleine. Also ich
dachte mit Cola.
Mit Cola, sag mal, wo kommst du denn her?
Was meinst du? Ich komme aus dem wunderschönen Suling und bin durchaus.
Aber auch man trinkt einen Malt Whisky nicht mit Cola. Was
ja. Ist denn
das für eine Krankheit? Also hallo. Ich weiß nicht, was du da mixt. Also ich glaube, das, wovon ich rede, ist das andere, wovon du
ja, redest. Ja, natürlich, ne? Ist das was anderes. Und trotzdem gab es auch in meiner Jugend durchaus mal einen Cola-Whisky.
Ja, aber Cola-Whisky ist nicht das, wovon wir reden. Das ist nochmal,
das ist mir schon klar.
Also Cola-Whisky ist nicht das, wovon wir reden. Wir reden nicht von einem Malt-Whisky genießen mit den richtigen Leuten, richtiger Anlass, schön draußen sitzen, schöne Zigarre dazu, das ist was ganz anderes, schöne Gespräche dazu. Also das ist nicht vergleichbar mit an der Bar Abwaschwasser mit Cola, also bitte.
Du, also es gab auch mal Cola Springer und die richtigen Leute, das kann ich an der Stelle sagen, aus meiner Sicht waren die immer mit dabei.
Ja, alles gut, man kann davon besoffen werden, aber das ist kein...
Nein, das will ja keiner. Der dicke Reinke, der hat später ein Double geholt mit Werder Bremen.
Ja.
Für die jüngeren Zuhörer, 1990 stand er mit Dynamo Schwerin im Pokalfinale und 2004 hat er dann mit Werder Bremen das Double geholt und ist jetzt wieder nach Spanien gezogen.
Genau.
Und ich werde natürlich die Nummer an dich weiterreichen, weil dann kannst du ihn anrufen und dann...
Ja, weil der Dicke war schon ein geiler Torwart. Das war einer der ganz wenigen Menschen, den hast du nie aus der Ruhe gekriegt. Also der war so in sich geschillt. Also ich habe den Dicken, glaube ich, einmal wirklich wütend gesehen und das nur für eine Sekunde.
Was war passiert?
Da habe ich ihn bei der Erwärmung den Ball vom Kopf geschossen, von der Seite. Und da hat er mich nur grimmig angeguckt. Das Problem ist, der Dicke ist natürlich gefühlt 2 Köpfe größer und ich war damals wesentlich schmaler. Das heißt, wenn er gewollt hätte, hätte ich das Spiel nicht gemacht. Aber er wollte nicht. Er hat sich dann relativ schnell, hat er mit der Augen gedreht, hat gesagt, was für ein Idiot. Hat er nicht gesagt, aber gedacht. Und dann ging es einfach weiter. Und dann war wieder der Alte.
Ab wann wurde der Dicke zum Dicken?
Schon immer. Ohne, dass er dick war. Der Dicke war immer der Dicke. Gab nichts anderes als diesen Namen. Ich habe den nie anders unter einem anderen Namen kennengelernt als der Dicke. Hat ihn auch nie gestört, obwohl er eigentlich nie dick war. Also er sah zwar immer nicht mal dick aus, also aber war immer der Dicke. Gab nie was anderes. Ich wüsste gar nicht, dass irgendeiner den auch unter Andreas Reinke kennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die meisten kennen wirklich den Dicken.
Hast du noch im Blick, was aus den anderen Mitspielern so geworden ist von damals?
Ja, mein bester Freund Steffen Mentin ist bei der Polizei. Mario Dreves ist bei der Polizei, sind viele bei der Polizei gewesen. Andreas Kort, Gary Eckert, also Peter Herzberg, auch jemand, der mir dann im Jugend- oder als junger Spieler immer geholfen hat. War da schon ein älterer Innenverteidiger, der ab und zu mal gesagt hat, pass auf, jetzt reiß dich mal zusammen, aber der immer dann auch die Hand drüber gehalten hat, wenn mal die Fresse zu groß war. Eigentlich fast alle bei der Polizei geblieben, dann auch über den Verein und haben doch ihre Zukunft gefunden.
Du warst ja damals auch bei der Bereitschaftspolizei, ne? Hattest du auch Einsätze dann?
Wir hatten auch Einsätze, ja.
Wie hat sich das damals für dich angefühlt, wenn du im Einsatz warst bei der Bereitschaftspolizei in Schwerin? Du warst, glaube ich, mal bei dem Spiel von Hansa auch im Einsatz, ne?
Nee, eigentlich hauptsächlich. Bei den Spielen von Hansa. Abends sind wir mal durch Schwerin gezogen, so Hausbesetzung und sowas da, alles, das haben wir auch alles mitgemacht. Gerade in der Anfangszeit war ja so ein bisschen auch eine wilde Zeit. Aber ich habe noch die Spiele gegen Lok Leipzig mitgemacht. Da ist Lok Leipzig, glaube ich, im letzten Spiel noch, haben sie 4-1 gegen Rostock gewonnen. Das habe ich noch mitgemacht. Flogen dann auch kurzzeitig mal 1-2 Steine. Dresden habe ich mitgemacht. Und dann war mir aber relativ schnell klar, dass das jetzt nicht unbedingt mein Job ist, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich dann auch einen anderen Weg gesucht.
Damals im DDR-Pokalfinale, im letzten gegen Dynamo, waren Spieler wie Kirsten Sammer auf der Seite von Dynamo, die direkt zu großen Westclubs gegangen sind. Auch dein Schweriner Mitspieler Matthias Stammann ist direkt zu einem Westclub gegangen, zu Bayer Leverkusen. Du bist in Schwerin geblieben. Warum das?
Weil ich nicht auffällig war. Weil ich nicht so auffällig war als Spieler, dass man da hätte aufmerksam werden können und müssen. Schon gar nicht in diesem Spiel. Und Stammi hat einen überragenden Spieler gemacht. Und bei den anderen war das einfach so, die waren ja vorher schon bekannt. Also die waren ja schon vor der Wende bekannt. Andreas Thurm oder Doll vom BFC damals oder eben Ulf Kirst und Matthias Sammer, das waren ja auch relativ talentierte Spieler. Da zählte ich einfach nicht zu. Und deswegen gab es einfach nicht diese, dass jetzt irgendeiner gesagt hat, den 18-Jährigen gucke ich mir mal an.
Dafür hast du dann mit Schwerin im Europapokal der Pokalsieger gespielt, weil Dynamo quasi bei den Landesmeistern dann gesetzt war. Mhm. Und hast 2 Spiele absolviert gegen Austria Wien. Muss doch damals ein herausragendes Gefühl gewesen sein, oder?
Das Traurige war so ein bisschen, also ich habe nur ein Spiel gemacht, ich habe nur das Hinspiel gemacht, im Rückspiel, das habe ich nicht gespielt.
Und bist im Hinspiel ausgewechselt worden, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich ein- oder ausgewechselt wurde. Ich glaube, ich wurde im Hinspiel eingewechselt zur Halbzeit. Ich glaube, im anderen.
Das musst du doch besser wissen als ich.
Ja, deswegen überlege ich gerade. Normalerweise weiß ich das. Nee, ich bin eingewechselt worden, 2. Halbzeit. Das Traurige war, dass wir es nicht in Schwerin machen durften. Weil in Schwerin, auf Pauls Höhe, das Spiel, da wären garantiert 20.000 gewesen. Und in Rostock waren 738 zahlende Zuschauer im Ostseestadion. Also, das war mal ein Totentanz. Das war einfach das einfachst Traurige an dieser ganzen Geschichte. Bei Austria Wien haben wir 0-0 gespielt. Mit Franz Wohlfahrt noch im Tor damals. Sind so, den ich dann auch noch später kennenlernen durfte. Das sind dann schon so witzige Geschichten. Dass du Leute mit einmal, gegen die du mal gespielt hast, was dir gar nicht so bewusst ist. Mir war zum Beispiel nie bewusst Frank Lieberam, der mich ja so ein bisschen berät, also nicht ein bisschen, der so ein bisschen da meine Unterstützung ist. Der hat zum Beispiel Libero gespielt im letzten Pokalspiel. Das wusste ich zwar, aber so in der Wahrnehmung war das einfach nicht da. Also da ist schon immer interessant, wie sich dann Wege immer wieder kreuzen. Und das ist einfach so eigentlich nur im Fußball möglich.
1991 hat es dich dann zur Spielvereinigung Aurich gezogen. Warum bist du ausgerechnet damals in die Verbandsliga Niedersachsen gewechselt?
Weil von denen hatte ich das Angebot. Das ist genau das, was war. Von denen hatte ich das Angebot und ich hatte nicht das fußballische Angebot nur, sondern ich hatte einfach auch die Möglichkeit und das hat man da vielen gegeben. Wir sind da mit 11 Spielerinnen.
11 Mann aus der alten DDR, genau.
Genau. Und das, was man uns geboten hat, war einfach eine Ausbildung. Ich habe damals eine Ausbildung, Umschulung als Kfz-Mechaniker gemacht. Die hatte ich jetzt so nicht im Osten gesehen und die habe ich dann halt im Westen gemacht. und war auch 3 Jahre und waren sehr schöne 3 Jahre, das muss ich auch sagen. Habe die Ausbildung abgeschlossen, bin dann von da aus in den Autoverkauf gegangen und vom Autoverkauf bin ich nachher im Sportladen, habe dann im Sportladen gearbeitet in Mordorf. Waren schöne 3 Jahre und dann, ich hatte ein Jahr vorher schon das Angebot von Frank Pagelsdorf, Union Berlin, und habe dann aber gesagt, ich würde gerne erst die Lehre abschließen, bevor ich den Weg weitergehe.
In dem Moment, wo du ein Angebot von Union hast und sagst, ich mache jetzt die Lehre erst zu Ende, was ist da für dich ausschlaggebend? Was setzt sich da durch in deinem Kopf?
Dass ich einen Abschluss haben wollte. Dass es jetzt nicht darum ging, dass ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich Profifußballer, weil das war noch weit weg. Sondern ich habe gesagt, ich möchte jetzt erst den Abschluss haben, weil Profifußballer werden weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie weit der Weg da ist und ob ich das überhaupt schaffe. Aber als Kfz-Mechaniker einen Abschluss zu haben, ist erstmal eine Berufswahl und ist die Möglichkeit, in einem Beruf zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, ich würde jetzt gerne erst die Lehre abschließen. Wenn aber noch Interesse wäre in einem Jahr, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, in einem Jahr eben noch zu kommen.
Wenn jetzt ein junger, Anfang 20-Jähriger gerade seine Ausbildung macht zum Kfz-Mechaniker und dann klopft ein Club an und sagt, hey, pass auf, du kannst hier den Sprung wagen in den Profifußball. Wie vernünftig muss man da sein, um dann zu sagen, nee, pass auf, ich mache jetzt erstmal meine Ausbildung zu Ende und wenn es dann so kommen soll, dann vielleicht nächstes Jahr?
Ich muss ganz ehrlich sagen, in der heutigen Zeit ist das alles ein bisschen anders, weil das, was ich damals bei Union verdient hätte, hätte ich auch als Kfz-Mechaniker verdient. Also das war jetzt nicht, dass er irgendeiner bei Union Berlin mit dem großen Geld gelockt hat. Es ging einfach darum, die Möglichkeit zu haben, dann unter professionellen Bedingungen zu spielen. So, und Union war meines Erachtens damals noch nicht mal zweite Liga. Sondern es ging dann um den Aufstieg in die zweite Liga. Und da ging es für mich darum, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass ich Profifußballer werde, ging es für mich nicht darum, dann den Weg, also die Lehre zu beenden, um dann zu sagen, ich sag mal, als Glücksritter loszulaufen. Sondern für mich war dann klar, nee, für mich ist jetzt erstmal die Lehre wichtig, weil dann habe ich was in der Hand. Wenn dann einer sagt, okay, das Talent, was er gesehen hat, das, wie er sich das vorstellen kann, das ist ja ein Jahr später nicht weg.
Weil du selbst noch nicht damals an dich geglaubt hast in der Form, dass du
den Sprung mir war schon klar, dass ich was kann. Also es war ja nicht, also so wenig Selbstvertrauen habe ich nicht gehabt. Aber ob das Selbstvertrauen so groß war, dass ich den Sprung mir zugetraut hätte, das war noch nicht so. Da habe ich gesagt, okay, nee, wir machen jetzt erstmal die Lehre zu Ende, damit ich auch wirklich dann für mich was habe. Und ich bin auch immer jemand, der gerne was zu Ende bringt. Und sofern das möglich ist. Und da habe ich gesagt, nee. Und habe dann mit Frank Pagelsdorf damals gesprochen, habe gesagt, aber wenn noch in einem Jahr, dann würde ich es auf jeden Fall probieren. Und man muss auch sagen, er kam dann auch in einem Jahr und hat dann nochmal gefragt. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Und das war für mich natürlich ein richtiger Glücksfall.
Damals hat er gefragt, eine Absage bekommen. Dann hat er gefragt, eine Zusage bekommen. Und heute fragt er nochmal. Und das hören wir später.
Oh. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, da reden wir auch nochmal ausführlicher drüber.
Aber da muss man sagen, das war schon enorm, ne? Der Weg war interessant, aber ich warte mal auf die Frage.
Du hast als Kfz-Mechaniker eine Ausbildung gemacht, du hast im Sportladen gearbeitet, du hast Autos verkauft auch, ja, im Autohandel und du hast einen LKW-Führerschein. Was hast du denn noch alles? Und als Polizist gearbeitet?
Ja, reicht doch.
Und bis jetzt Bundesliga-Trainer? Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind da noch irgendwelche Sachen, vielleicht sagst du gleich noch, dann habe ich noch 4 Jahre Medizin studiert.
Nee, ganz bestimmt.
War noch im Entwicklungsland, hab da noch geholfen.
Nein. Ganz so wild ist nicht. Es hört sich jetzt wilder an, als es ist. Also ich fand das eigentlich bisher alles sehr normal. Also es gibt, glaube ich, andere, die das auch ähnlich haben. Also nochmal die Lehre oder die Umschulung habe ich gemacht, weil die Lehre, die ich in der DDR gemacht hatte, da gab es den Beruf gar nicht. Also Instandhaltungsmechaniker, das war der Beruf, den ich gelernt habe. Den gab es im Westen gar nicht. Da wurde nichts instand gehalten. Also ich habe wirklich noch an Maschinen gearbeitet oder sollte an Maschinen arbeiten, die dann, wenn sie kaputt gehen, wieder heil gemacht werden. Im Westen wurde ausgetauscht. War der große Unterschied. Und als der Westen dann kam, dann wurde nicht nur der Job ausgetauscht, da wurden alle ausgetauscht. Also von der war der, hat er sich auch ein paar andere Sachen hinter sich.
Fummelst du dann selber auch an deinem Motorrad rum?
Nein,
nie. Ist vorbei.
Habe ich nie gemacht. Also die Lehre habe ich gemacht mit dem Abschluss, aber ich glaube nicht, dass ich ein guter Kfz-Mechaniker geworden wäre. Ich hätte eher die Lehre gleich als Verkäufer anfangen sollen. Das ist im Nachhinein auch eine Geschichte, dass ich habe den Kfz-Mechaniker gelernt, um Autoverkäufer zu werden. Also ich wollte erst die Autos verstehen und sie dann verkaufen. Im Nachhinein habe ich festgestellt, habe ich gar nicht gebraucht, ich hätte nur gut reden müssen. Und ich glaube, als Autoverkäufer von Anfang an die Lehre wäre dann einfacher und besser gewesen.
Wärst du heute ein guter Autoverkäufer?
Ja, ich glaube ja.
Ja?
Ja.
Weil?
Weil ich, glaube ich, es schaffe, Leute von gewissen Sachen zu überzeugen und Leuten dann nicht nur gut zuzureden, sondern auch die Sachen, die gut sind, gut zu verkaufen. Und ich glaube, dass man das können muss, können sollte und ich glaube schon, dass ich verkaufen könnte.
Ist das eine Fähigkeit, die dir als Trainer hilft,
ja,
andere Menschen von Sachen, ja, zu überzeugen?
Ja, ich glaube, auch als Trainer verkaufst du ja auch was. Also ich sag mal, jetzt können wir sagen, ich versuche meine Philosophie rüberzubringen oder ja, aber am Ende verkaufst du auch was. Du verkaufst dich, du verkaufst deine Idee, du verkaufst den Jungs, dass das helfen kann, dass das funktionieren kann. Und wenn du es gut machst, und das haben wir über einen langen Zeitraum, dann kann was Gutes rauskommen. Wenn du es dann nicht mehr so gut machst oder vielleicht eben nicht mehr die richtigen Argumente hast, dann muss man halt gucken, dass man wieder die richtigen Argumente findet. Und ich glaube, dass man auch als Trainer irgendwo auch ein kleiner Verkäufer ist.
Gibt es aus der damaligen Zeit, aus der Ausbildung, aus dem Autoverkauf, aus dem Sporthandel irgendwas, was du aktiv nutzt, wo du sagst, Mensch, das weiß ich ganz genau, das habe ich damals gelernt und kann ich immer wieder anwenden?
Na, ich glaube, das, was wichtig ist, ist einfach, dass du keine Angst hast. Dass du keine Angst hast vor Fehlern, dass du keine Angst hast, ich sag mal, was falsch zu machen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und wenn du das verkaufen kannst, dass einfach gewisse Sachen dazugehören, dann ist das, glaube ich, immer das Beste. Aber nicht, dass man jetzt gelernt hat im Autoverkauf. Also es gab ja Gespräche, die haben funktioniert und es haben Gespräche, die haben nicht funktioniert. Und ich finde, aus den nicht funktionierten Gesprächen kann man viel mehr nehmen, als die funktioniert haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich mit dem, was nicht funktioniert, auseinandersetzt. Und nicht nur mit den guten Sachen. Deswegen habe ich ja gesagt, dieses eine Jahr, dieses Nicht-Erreichen des Ziels kann für viele negativ sein. Ich glaube aber, dass ich daraus viel schöpfen kann, viel für mich erreichen kann. Und deswegen nehme ich diesen Abstieg nicht als Niederlage. Ich finde, wir haben viel gut gemacht. Und deswegen komme ich immer wieder auf die Geschichte, du musst gucken, wie du dich weiterentwickelst. Du musst gucken, wo kannst du was rausziehen? Und da bleibe ich bei. Ich ziehe aus negativen Sachen, aus vermeintlich negativen Sachen viel mehr als aus diesen positiven. Also mir bringt das nicht, wenn mir einer erzählt, du bist ein guter Trainer oder weiß ich was. Ich finde es interessanter, wenn man darüber diskutiert, was du nicht gut gemacht hast oder was man anders machen könnte. Warum? Weil das einen zum Denken anregt. Wenn du den ganzen Tag hörst, was du für ein geiler Typ bist, dann glaubst du es irgendwann mal und das ist schon das Erste, was du falsch machen kannst.
Dann sollte ich jetzt ja den Rest dieser Folge 2 so richtig verkacken, damit es negativ läuft und du dich dann immer dran erinnern kannst und sagen kannst, damals im Phrasenmäher, da habe ich einiges gelernt.
Ja, aber Phrasenmäher ist ja deine Geschichte. Was du falsch machst, musst du ja für dich empfinden. Du musst ja wissen, was du richtig und falsch machst, ob die Sendung gut war oder nicht. Also ich glaube, dass du auch in jeder Sendung findest, war es richtig, war es falsch, war es die richtige Frage. Hättest du noch was anderes machen können?
Warst der richtige Gast.
Ja gut, ja und manchmal glaube ich auch, dass du manchmal da hinterher fragst, war es jetzt der richtige Gast.
Wer war das überhaupt?
Genau, kannten wir den überhaupt?
Wer ist der Typ?
Haben wir den eingeladen von der Bushaltestelle.
Wer ist der Typ mit der Mütze?
So, aber wie gesagt, das wirst du hinterher feststellen. Also
ich bin sehr glücklich mit dem Phrasenmäher und auch mit meiner Gastwahl. Du hattest dann auch Angebote, hättest Aurich verlassen können, wolltest aber diese Ausbildung zu Ende machen. Wie wichtig ist es dir grundsätzlich, Dinge, die du angefangen hast, auch zu beenden?
Das war mir bisher immer sehr wichtig. War mir auch immer sehr wichtig, dass ich versuche dann, wenn ich, und das muss man sagen, das geht nicht immer. Also ich versuchte auch immer in den meisten, dass ich wirklich mein Wort halte. Und damit meine ich nicht, ich brauche einen schriftlichen Vertrag, sondern das, was ich sage, versuche ich auch umzusetzen, zu halten. Ich glaube, dass es nicht immer geht. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich das ein oder andere Mal gerne mehr gemacht. Aber ich glaube, das ist ein gewisses Prinzip, dass man über das, was man redet, das versucht auch umzusetzen. Und wenn man es nicht umsetzen kann, muss es schon klare Begründung geben. Und das Gleiche ist mit was zu Ende bringen. Damit meine ich jetzt nicht, und deswegen vorsichtig jetzt nicht, ich habe jetzt einen Vertrag bis 21 oder unterschreibe einen Vertrag bis 23 oder weiß ich was, weil das ist im Fußball dann vielleicht nicht immer möglich, aus verschiedenen Situationen, glaube ich immer, dass man schon Sachen, die man anfängt, auch beenden sollte und sollte alles dran setzen, dass man das wirklich zu Ende kriegt.
Wenn du jetzt sagst Vorsicht, heißt das, du sagst Vorsicht, weil es ja sein könnte, dass der Verein irgendwann sagt, Mensch, hier steht zwar 2021, aber ist jetzt Dezember 2020 und wir wollen auflösen? Oder auch, weil du vielleicht sagst...
Ja, ich sehe das immer ein bisschen anders. Man schreibt ja immer und sagt, man hält keine Verträge ein. Mhm. Und dann wird ja oft darüber geschimpft, ja, die Fußballer halten die Verträge nicht ein oder weiß ich was. Aber wie viele Vereine kenne ich, die Verträge auch nicht einhalten? Die dann Spieler vor der Zeit vom Hof haben wollen, ob sie sie ausleihen oder am besten verkaufen und noch was mitgeben oder weiß ich was. Das ist ja immer eine beidseitige Geschichte, ne? Oder ich sag mal, jetzt habe ich jetzt Vertrag Paderborn. Ja, und jetzt kommt mit einmal... ein Riesenverein, gar nicht aus Deutschland, irgendwoher. Na, dass man dann darüber nachdenkt und sagt, ich habe zwar Vertrag, aber würde mir trotzdem überlegen, da den Weg zu gehen. Ich glaube, das halte ich mittlerweile für eine normale Geschichte. Warum? Weil es alles sehr kurzlebig ist. Und ich sage jetzt mal, wenn gewisse Vereine kommen, vielleicht nur einmal im Leben. Und ich finde das legitim, wenn du denn trotz des Vertrages über solche Geschichten nachdenkst. Und deswegen kann man ja trotzdem Sachen zu Ende führen.
Das heißt, wenn jetzt ein großer Club kommen würde, wie...
Definier großer Club. Weil manche sagen, sie sind ein großer Club und dann denke ich, okay.
Was wäre, wenn Schalke jetzt sagt, wir entlassen den Trainer und wir wollen Steffen Baumgart haben?
Könnte Steffen Baumgart jetzt nicht Nein sagen? Er könnte auch nicht Ja sagen, aber er würde auf keinen Fall Nein sagen.
Das heißt, du würdest dann hinfahren
Weiß ich nicht, aber man, ich würde mich auf jeden Fall gerne darüber unterhalten, was dann gewollt ist, was möglich ist und ob man überhaupt zusammenfinden kann. Natürlich, also ja, um Gottes Willen. Also wir reden dann schon wirklich von Schalke 04, ne? Also, ja, wenn klar. Du, also steht ja. Nicht im Raum, nicht falsch verstehen, aber wir können über Werder Bremen reden. Was ist, wäre mit Werder Bremen? Flo Kofeld ist ein Freund. Wir wissen nicht, was nach der Saison ist. Keiner weiß das. Also gibt es ja viele Vereine, wo du sagst, also nochmal dazu sagen, nee, ich will nicht und glaube ich, das.
Das zeichnet dich jetzt aber aus, weil da würden viele jetzt sagen, nee, der Verein hat gerade einen Trainer und.
Na nochmal, ich will ja keinem den, nochmal, ich will ja keinem den Job wegnehmen. Ich habe ja nur gesagt, wir sind ja in dem Job. Also nochmal, ich stehe ja auch in der einen oder anderen Situation und werde hinterfragt, was aber auch normal ist. Und ich finde das immer lustig und sagen, ja, nee, der hat. Ich nehme ja keinem was weg. Sondern ist ja eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, wenn Paderborn einen neuen Trainer sucht, dann werden die sich mit jemandem unterhalten. Und dann wird jemand bestimmt sagen, das höre ich mir an. Und wenn ein anderer Verein einen Trainer sucht, dann wird es auch da den einen oder anderen geben und sagen, okay, wenn ich ein Kandidat wäre oder nicht, dann würde ich das für schlimm halten, sich nicht zu unterhalten. Also ich habe mich in der ganzen Zeit auch mit anderen Vereinen unterhalten.
In der ganzen Zeit, in der du in Paderborn Trainer bist?
Ja, natürlich.
Vereine, die fragen, hey, sag mal, könntest du dir grundsätzlich vorstellen,
es
mal.
Es ging auch darum, ob ich mir vorstellen kann, den Verein zu verlassen. Natürlich. Klar. Wäre ja auch Quatsch, wenn nicht.
Und dann hast du abgesagt, abgelehnt?
Nein, oder? Wir haben uns erstmal kennengelernt und haben uns drüber unterhalten. Ich nenne es mal ähnlich wie mit Markus Krösche. Wir haben uns dann vor der Situation mal miteinander unterhalten und dann kam die Situation. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man sich mit jedem Verein unterhält, dass man gleich wechselt. Aber ich finde solche Gespräche wichtig. Ich finde sowas, dass man sowas nicht einfach sagen kann, ich mache das nicht. Oder ich will mich nicht unterhalten. Das ist, glaube ich, gar nicht in meinem Job möglich.
Wie gehst du dann gegenüber deinem Verein mit dieser Situation um? Sagst du dann in Paderborn, Jungs, Werder hat gerade angerufen, ich will da mal hinfahren, ich will mir das mal anhören?
Na, ich werde vielleicht nicht gleich den Namen sagen, aber ich werde schon sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir ein Gespräch zu führen und dann tue ich das. Das habe ich im Sommer gemacht. Da war bekannt, dass ich mich mit dem Verein unterhalten habe. Da habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, welcher Verein? Und dann habe ich mich darüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, welche Möglichkeiten gibt's? Seht ihr da eine Möglichkeit? Und dann war gleich gesagt, nein, wir sehen da keine Möglichkeit. Das war dann auch gerade der Wechsel mit Markus Krösche. Dann habe ich gesagt, das ist okay, dann machen wir es nicht. Aber unterhalten habe ich mich.
Hättest du es gerne gemacht?
Nein. Also ich hätte im Nachhinein, ich hätte es bestimmt nicht bereut. Aber da war natürlich auch die Bundesliga wichtiger. Und da muss man sagen, finde ich, habe ich mir das auch verdient, dann mit Paderborn in der Bundesliga zu sein. Und ich glaube, dass es nicht gut gewesen wäre, wenn, es gab ja diese zwei Säulen mit Markus Krösche und mir, wenn dann beide Säulen weggegangen wären. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Und deswegen war das für mich auch jetzt nicht die Debatte mit allen Mitteln weg. Sondern das war so, wie wir gerade gesagt haben, ich habe mich, weil ich es erstens mich interessiert hat und deswegen habe ich mich darüber unterhalten.
Wenn du jetzt die Entwicklung des anderen Clubs siehst, was sagst du dann?
Nichts, weil es Vergangenheit ist. Gar nichts. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, oh, hätte ich mal oder hätte ich mal nicht. Sondern das ist im Fußball so. Heute fragt dich ein Verein und morgen hat er einen Trainer und ist mit dem glücklich.
Du darfst doch gerne mal sagen, welcher es gewesen ist. Bist du mit dem Verein?
Nein, da gab es das Gespräch, da hat man sich kennengelernt und im Moment gibt es auch keinen Grund, in Kontakt zu sein. Ist aber auch kein Deutscher, ist ein ausländischer Verein.
Wer war denn das?
Alles gut.
Weil du eben gerade gesagt hast, du hast es dann auch gesagt.
Nee, dem Verein habe ich es gesagt.
Ah, okay.
Ich habe mit dem Verein darüber gesprochen. Und habe auch mit dem Verein darüber gesprochen, welcher Verein das war. Aber öffentlich habe ich das nie erzählt. Muss ich auch nicht. Alles gut.
Du musst gar nichts. Welches Land war das?
England.
Premier League oder eine tiefer?
Eine tiefer. Wäre das. Und jetzt gehen wir nicht weiter, welche Region.
Wäre das grundsätzlich etwas, wo du sagst, würde dich reizen?
Ja, klar.
Britischer Fußball?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast als Spieler mal ein Angebot gehabt aus England, ne?
Wolverhampton Wanderers. Da sind wir gerade in die erste Liga aufgestiegen.
Mit Hansa.
Und da habe ich es auch vorgezogen, in der Bundesliga zu bleiben.
Was fasziniert dich da so am englischen Fußball?
Die kann ich gar nicht sagen. Also es gibt jetzt nichts. Es ist einfach so, dass ich sage, also ich glaube, das, was viele verkennen, wir haben über den Fußball Möglichkeiten, die dir einfach kein anderes Berufsfeld gibt. Wo hättest du die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen? Ja, und eigentlich alles auf dem Silbertablett serviert zu kriegen, du kriegst eine feste Arbeitsstelle, du kriegst feste Abläufe, du weißt, worum es geht. Es wird dir alles, ob es Wohnung ist, Auto wird, es wird dir alles ermöglicht in vielen Situationen. Das heißt, du gehst jetzt nicht als, ich gehe mal nach London und werde Koch, muss mir erst eine Arbeitsstelle suchen, muss mir eine Wohnung suchen und weiß ich was alles, sondern es ist alles da. Es wird dir alles gegeben. Es wird mit dir vorher geredet, was die Ziele sind, welche Möglichkeiten du hast. In den meisten Fällen in diesen Ligen gibt es dann auch ein bisschen Kleingeld. Also das ist schon dann reizvoll. Und ich kann sagen, damals das erste Angebot, was ich dann von diesem Verein hatte, von Wolverhampton, und da muss man sagen, das war jetzt nicht so, dass wir da dreimal hingefahren sind, sondern das wäre schon ein interessanter Vertrag gewesen. Das habe ich in Rostock nie gekriegt. Aber das ist auch nicht schlimm. Weil das ist auch nicht, dass ich gesagt habe, das muss sein, sondern ich habe eine geile Zeit gehabt in Rostock-Bundesliga, Wolfsburg-Bundesliga. Also ich habe nichts in irgendeiner Form bereut. Sondern ich finde, das gehört einfach im Fußball ganz normal dazu.
Und das Geile ist, über diese Zeiten reden wir heute noch.
Das wird dann interessant. Gucken, an was ich mich noch alles erinnere.
Dieses Flackern in deinen Augen, ey.
War ja auch eine schöne Zeit.
Ja, beispielsweise mit Tomislav Piplica beim Griechen. Kommen wir später zu. Bei Energie Cottbus. Nochmal kurz zurück zu dieser Geschichte. Die Vereine melden sich. Merkst du das jetzt verstärkt in so einer Phase? Die Saison geht vorbei und der erste... Also bei einige nicht? Vereine gucken schon mal, was geht ab? Wie könnten wir planen? Ist der Baumgart verfügbar oder...
Ja, ob der verfügbar ist oder nicht, das ist ja, weiß ja jeder, dass er dementsprechend nicht verfügbar ist.
Aber ja,
aber es wird, es läuft aber auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass bei mir angerufen wird, weil das würde ich auch nicht machen und ich führe jetzt auch keine Gespräche. Wir planen die zweite Liga nächstes Jahr, da sind wir mittendrin und das ist erstmal mein komplettes Augenmerk.
Das läuft dann über den Frank Lieberer.
Genau, und das sind ganz normale Dinge, die aber im Fußball normal sind, also dass im Hintergrund immer vielleicht das eine oder andere läuft. Fakt jetzt ist, dass es nichts gibt. Und so plane ich auch. Ich plane die zweite Liga mit Paderborn.
Du hast eben davon gesprochen, dass du Dinge gerne beendest, dass du, wenn du etwas zusagst, das auch einhältst. Welche Werte sind dir wichtig im Leben?
Wie meinst du das? Weil jetzt kommen wir die Pauschalwerte so nach dem Motto, jetzt weißt du, so Ehrlichkeit und Gradlinigkeit und was ich was alles, das finde ich immer ja, so ein bisschen. Also wir müssen ja mal gucken, ne, was sind denn wirkliche Werte? Ja, ist es jetzt ein Wert, wenn ich jetzt aus in einem Profibereich den Verein früher verlassen will? Ist das jetzt, habe ich damit einen Werteverlust, weil ich gesagt habe, ich bleibe ewig oder weiß ich was? Deswegen versuche ich das ja auch zu vermeiden und zu sagen, ich werde nicht ewig bleiben. Ich habe hier eine schöne Zeit, vielleicht geht die Zeit weiter, vielleicht auch nicht. Aber grundsätzlich geht es mir oft darum, wenn wir von Werten reden, geht es oft darum, dass man vielleicht erstmal guckt, was man hat. Und da gehen mir viele Werte verloren. Ja, wenn ich sehe, also das ist ja das, was ich, wenn ich manchmal erlebe, und das sind dann auch wieder nur die, über die man oft schreibt. Es gibt so viele Fußballer, die klar im Kopf sind, die wissen, wie ihre Zukunft aussieht, die nebenbei studieren, die nicht auffällig sind, die nicht jeden Tag posten oder weiß ich was. Aber über die schreibt halt keiner. Warum? Weil es nicht wichtig ist. Sondern es wird dann halt über, der eine zeigt seine, weiß ich was für eine Tasche er gekauft hat, der nächste muss seinen Friseur zeigen und weiß ich was alles. Das sind dann so die Sachen, wo ich dann auch immer das Gefühl habe, Junge, um was geht's dir eigentlich? Was willst du mir damit sagen? Was willst du uns damit sagen, dass du das Steak isst? Oder wen interessiert das? Und da denke ich immer, für mich ist der Wert dann halt an der Leistung zu messen, an dem, dass ich nicht jedem erkläre, wo ich essen gehe, mit wem ich tanzen gehe oder in welchem Club ich wieder war, welches Auto ich fahre, das sind für mich keine Werte. Für mich
also ist es für dich wichtiger, bodenständig zu sein?
Ist das, ich weiß gar nicht, ob das Boden, ich kann ja auch ein tolles Auto fahren und bin trotzdem bodenständig oder bin trotzdem normal, deswegen kann ich mir trotzdem ein teures Auto leisten, wenn ich die Möglichkeit habe. Warum, dafür verdiene ich ja das Geld, also ich will ja gar nichts verurteilen, ich finde das nur wichtig immer, was will ich damit sagen? Also was interessiert mich, wer beim Friseur ist? Was interessiert mich, was du isst? So, und da denke ich immer, Junge, mich interessiert, ob du ein geiler Kicker bist. Mich interessiert, ob du das Ding machen kannst, ob du eine Situation löst, die kein anderer lösen kann im Fußball. Und da würde mir viel wichtiger sein, dass wir uns damit auseinandersetzen und nicht mit irgendwelchen Nebengeräuschen, wo ich denke, ja, wo sagt, ja, jetzt kommen politische Botschaften. Das finde ich wichtig, dass die Jungs sich mit politischen Botschaften, aber ich finde es wichtig, dass ich das auch verkörper, auch in anderen Handlungen und nicht mit einmal sagt, ist mir doch scheißegal, dass Corona ist, mach ich halt den Friseur. Dann denke ich, Junge, das passt nicht zusammen. Und das sind so die Sachen, wo ich dann denke, dann das eine auch wirklich leben. Wenn du was mit dem Herzen hast, dann muss halt, ich finde, das sollte man dann auch nicht immer alles trennen voneinander. Und da gibt es aber viele, viele Ansätze. Und ich will das auch gar nicht, wenn einer das posten muss und wenn das dann soll er es machen. Nur ich finde es einfach schwachsinnig und ich finde es auch einfach unwichtig. Aber die Gesellschaft zeigt es ja, dass es interessiert. Das ist wichtig ist, zu erkennen, welcher Friseur da gerade war oder welches Getränk genommen wird oder welche Grieche innen ist oder.
Sprichst du da mit deinen Spielern drüber?
Ja, ich glaube, meine Spieler wissen, was ich davon halte. Also, ich glaube, das ist.
Weil du es denen mal gesagt hast direkt, oder?
Hab denen das ein oder andere schon mal gesagt, dass ich riesenschwachsinnig finde, wenn du bei irgendeinem Athletiktrainer rumläufst und einen auf Athletiktraining machst. Mach doch das, was du nicht kannst. Ja, wen interessiert das? Und wenn du es machst, warum musst du es der ganzen Welt erzählen? Warum musst du der ganzen Welt erzählen, dass du heute in dem und dem Laden einkaufen warst? Also ganz ehrlich, ist das wichtig für dich, dass das andere Leute wissen? Kümmere dich lieber dann darum, dass du vielleicht die Kiste nicht triffst. Oder dass du halt einen Kilometer zu wenig gelaufen bist. Oder dass du halt die Bälle nicht sicherst. Ich glaube, das ist dann viel wichtiger manchmal im Leben.
Wie reagieren die Jungs dann drauf?
Ist immer schwierig, ob die es annehmen oder nicht, weil es ist ja dann auch, ich bin ja kein Oberlehrer, ich bin ja auch nicht ihr Vater. Ich kann ja nur sagen, dass ich das schwachsinnig finde, aber wenn sie es machen wollen, sollen sie machen.
Und dann stört sich auch nicht, dass der ein oder andere vielleicht mal dann hinter deinem Rücken dann tuschelt, sagt, ey, der Alte schon wieder, der Trainer.
Also nochmal, auch ich habe über Trainer geredet.
Oh ja, und ich habe hier Artikel dabei,
und der Trainer pack ich ist, gleich aus. Ja, aber bei mir war es auch nicht so hinterm Rücken. Ne? Ich habe es auch dem Trainer direkt gesagt. Du kannst mal, ich weiß nicht, ob du Wolfgang Wolfner hast, der hat da öfter mal die Augen verdreht. Hin. Ich hoffe, dass du ihn hast. Aber grundsätzlich ist ja so, dass das gar nicht darum geht, sondern es geht ja darum, wenn ich was erreichen will, wenn ich Klarheit haben will, dann muss ich mich die ganze Zeit dementsprechend auch verhalten und bewegen. Und warum höre ich über die wirklich großen Spieler relativ wenig? Warum? Weil es halt große Spieler sind. Weil es halt Spieler sind, die wissen, was sie können. So, und dann gibt's halt den einen oder anderen, der das braucht, sind dann halt aber wirklich keine großen Spieler oft, sondern wirklich die mehr vielleicht sind, als sie wirklich sind.
Das heißt, jeder Spieler, der jetzt mal in sein Handy schaut und sieht, dass er einen Social-Media-Account hat, ist kein großer Spieler in Paderborn?
Nein, 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 nein. In Paderborn gibt's keinen großen Spieler. Also bitte, ich habe hier keinen kennengelernt. Also wir sind dann dementsprechend auch in der Liga angekommen. Ich weiß nicht, was für einen großen Spieler. Also wir haben gute Spieler. Wir haben, finde ich, auch Spieler, die sich sehr gut entwickelt haben. Aber große Spieler, wie viele große Spieler gibt's denn? Also ich kenne ein paar bei Bayern. Ich finde auch den einen oder anderen bei Dortmund ganz gut. Aber wie viel große, was ist ein großer Spieler? Ja, ich glaube, Lewandowski würde ich dazu zählen. Ja, Müller würde ich dazu zählen. So. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, den ich vielleicht vergesse. Aber was ist denn ein großer Spieler? Also nicht in jeder Mannschaft ist ein großer Spieler.
Hättest du Bock, mal so einen großen Spieler zu trainieren?
Ich würde zumindest mal interessieren. Mich würde es interessieren, ob ich es kann. Ob ich da einen positiven Einfluss hätte, ob man denen auch noch in Millimeterschritten was beibringen kann und ihnen helfen kann oder vielleicht selbst von denen lernen. Also ich weiß nicht, ob ich das kann. Kann ich nicht einschätzen.
Aber du hättest Bock drauf, es mal auszuprobieren irgendwann.
Da ich mir das zutraue, ja.
Wäre eine interessante Geschichte. Also ich würde es dir jetzt zutrauen.
Jetzt? Gut, danke.
Jetzt und dann auch, wenn du die Chance hast. Dann würde ich dich nochmal wieder einladen in den Phrasenmäher. Auch sonst, also, ja, kannst du immer herkommen.
Muss erstmal das Ding über die Bühne kriegen.
Meinst du?
Ja, weiß ja nicht, was hier nachher kommt.
Sind wir auf einem guten Weg gerade eigentlich oder was ist so dein Eindruck?
Welchen guten Weg?
Jetzt hier im Phrasenmäher.
Bis jetzt läuft's doch gut. Also ich habe jetzt bisher noch nichts Kritisches
für
gehabt.
Für dich, und, ja, für dich.
Ja, für dich, weiß ich nicht. Sehe ich grimmig aus? Nee, ne?
Nee.
Ich glaube, ab und zu lächle ich sogar mal.
Ja?
Ja, hinter den Augen.
Es gibt ja das Gerücht, dass du auf Fotos nicht lächeln kannst. Oder nicht willst.
Ich finde das schwierig, wenn einer zu dir sagt, lächel mal. Dann denke ich, ja, geht jetzt nicht. Kann jetzt nicht, sieht dann auch komisch aus, finde ich. Also es gibt Situationen, wo ich mich einfach freue, wo man dann auch ein gewisses Lächeln sieht. Aber ich finde das schwierig, wenn ein Fotograf kommt, gerade bei so Autogrammkarten, jetzt lächeln. Ich sage, was heißt das? Jetzt lächeln. Soll ich jetzt, sieht ein bisschen doof aus, ne? Mach mal dein Foto und dann ist gut. Und mittlerweile fragt mich auch keiner mehr, sondern alles klar, wir machen das Foto. Sehr gut.
Wir haben eben über Frank Pagelsdorf gesprochen. Und du warst überrascht, dass eine Frage von ihm kommt.
Ja, wirklich. Weil ich sehr lange mit ihm ganz, ganz lange schon keinen Kontakt mehr mit ihm habe.
Du hast ihn damals kennengelernt, als du von Aurich dann 94 zu Hansa bist, vorher einmal abgesagt hast, als er noch bei Union Trainer war. Und jetzt hat er, genauso übrigens wie Wolfgang Wolf, der natürlich hier auf der Liste steht, gleich zwei Fragen an dich.
Oh.
Hi Steffen, hier ist dein Ex-Trainer. Ich freue mich, dass du dich im Trainerbereich so durchgesetzt hast. Habe aber mal eine Frage. Einmal, wie schaltest du nach einem Spiel ab und kannst du das überhaupt? Und die zweite Frage ist, kannst du dich noch an die kuriose Situation erinnern, als du deinen ersten Profivertrag mit Hansa Rostock unterschrieben hast? Viele Grüße, dein Ex-Trainer Frank. Bis dann, ciao.
Abschalten nach dem Spiel, nein. Trainer, das fällt mir immer noch sehr schwer. Konnte ich schon als Spieler schlecht und jetzt als Trainer auch nicht. Also egal, ob positiv oder negativ, dann schnell runterkommen geht nicht. Ich nehme jetzt nicht alles gleich mit her, aber man sieht mir schon an, ob es mir nach so einem Spiel gut geht oder schlecht. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, 90 Minuten sind vorbei. Ich fahre dann relativ schnell runter, muss aber sagen, wenn wir zum Beispiel im Bus einsteigen und eine längere Fahrt ist, dann schlafe ich auch relativ schnell ein. Weil ich dann einfach auch durch bin, kaputt bin. Hab's bisher auch noch nicht geschafft, mir dann, wie viele Trainerkollegen es schaffen, mich dann danach auch noch mit dem Spiel zu beschäftigen, weil ich muss dann wirklich raus aus der Geschichte, sodass ich mir danach nichts mehr angucke, erst einen Tag oder zwei Tage später. Also abschalten kann ich keine guten Tipps geben, wie das geht. Das habe ich auch noch nicht gelernt. Also dann irgendwann mal runterkommen, klar, irgendwann mal auch hier, wenn wir jetzt hier sind, gibt's dann irgendwann mal auch ein Glas Wein oder ein Bier abends und dann auch nochmal was zu essen und dann fährt man automatisch ein bisschen runter. Dann kommen auch irgendwann mal andere Gespräche. Aber runterfahren passiert mir auch oft in der Nacht, dass ich wach werde oder eben sehr früh wach werde und dann gar nicht mehr einschlafen kann, weil ich noch über gewisse Situationen nachdenke oder die mir jetzt in den Kopf kommen. Also auch das habe ich, dass ich eben nicht, ich höre immer die Kollegen, die sagen, die können immer gut schlafen. Also ich gehöre zu denen, die sagen, nee, gibt so Spiele, da kann ich überhaupt nicht schlafen oder schlafe ganz schlecht. Also das habe ich noch nicht ganz gelernt.
Und was passiert denn, wenn du nachts aufwachst? Nimmst du dir einen Zettel und einen Stift oder ein Handy und machst dir Notizen? Nee, oder?
Dann versuche ich mich abzulenken. Manchmal mache ich einen Fernseher an, aber ich fange jetzt nicht an mit Zettel und Stift und denk jetzt und lese jetzt und schreib jetzt. Das habe ich auch noch nicht. Hab noch keine richtige Methode, da wirklich runterzukommen. Und wenn ich dann wach bin, bin ich wirklich wach. Und wenn das 2 Uhr ist, dann ist es halt 2 Uhr. Und wenn es 3 Uhr ist, ist es halt 3 Uhr. Und dann fällt mir das oft sehr, sehr schwer, relativ schnell wieder einzuschlafen. Also das ist mir noch nicht so gut gelungen. Muss ich vielleicht nochmal, vielleicht ein bisschen länger dabei sein, vielleicht ein bisschen geschillter werden mit den Situationen, aber gab die Saison gerade auch so viele Situationen, wo ich dann wirklich wach lag. Und die kuriose Situation, die Frank Pagelsdorf anspricht mit dem Vertrag bei Hansa Rostock, ist eine Vorgeschichte. Frank war da und ich hatte bei Union einen Vertrag unterschrieben, auch zu dem Zeitpunkt. Und Union hat dann nicht die Lizenz bekommen für die zweite Liga. Und es gab dann schon die Situation, dass wir gesagt haben, okay, wenn aber der Trainer weggeht von Union, dann gehen wir definitiv mit dem Trainer mit. Weil du kannst ja nicht bei Union einen Vertrag unterschreiben, dich kennt keiner, also ich nehme da ja auch dann keiner für ernst und für voll. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wäre es schon gut, wenn der Vertrag dann eben aufgelöst wird und weil ich ja wegen Frank Pagelsdorf dann auch nach Berlin gegangen bin und nicht zum Club. Und dann war das so, dass Frank Pagelsdorf zu Hansa Rostock gewechselt ist, weil Union keine Lizenz gekriegt hat. Und dann bin ich mit meinem Vater damals, kommt noch dazu, in Rostock. Ja, ich weiß, ich habe es erfahren, ist auch eine Nebengeschichte. Da war ich mit Sportvereinigung Aurich mit den Jungs meine erste Mallorca-Fahrt gemacht. Und in Mallorca kam die Nachricht, Union Berlin kriegt keine Lizenz, Frank Pagelsdorf geht zu Hansa Rostock.
Wo warst du da auf Mallorca gerade?
Am Ballermann.
6?
Nö, ein bisschen weiter höher. Ich glaube, Ballermann 10 ungefähr die Höhe. Und wir haben da so am Pool gesessen in so einem, ja, ich weiß gar nicht, wie das Hotel hieß, aber das war so. Und dann habe ich mit einmal gedacht, boah, was passiert denn jetzt? Als gebürtiger Rostocker, nie bei Hansa Rostock gespielt, im Nachwuchs höchstens gegen, habe ich jetzt vielleicht die Möglichkeit, dahin zu gehen. Dann habe ich mit meinem Vater telefoniert, dann haben wir einen Termin gekriegt in Rostock. Muss man sagen, Union, der Präsident damals hat den Vertrag dann auch von Union Berlin zerrissen.
Kurze Frage eben noch. Die erste Reaktion im Pool am Ballermann 10. Was hast du gemacht? Direkt einen Eimer bestellt?
Nee, ich bin ja, mit dem Alkohol habe ich es jetzt nicht so. Also ich bin jetzt auch auf Mallorca, war ich nicht jeden Tag besoffen, kann ich auch sagen. Also nee, ich habe einfach nur gegrinst. Das war für mich eher das Grinsen. Und habe gedacht, boah.
Und kein Fotograf in der Nähe.
So ungefähr, na gut, da kannte mich keine Sau. Ne? So. Und dann gedacht, okay, das wird interessant. Und dann gucken wir mal. Und dann gab es nochmal die Frage, ja, du könntest auch. Und dann sage ich, nee, ich gehe auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Trainer mit. Und dann sind wir in die Geschäftsstelle zu Hansa Rostock gefahren. Und dann weiß ich noch, hat Frank Pagelsdorf damals mit Gerd Kiesche im Büro gesessen. Wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, um 10 oder um 11 Termin. Und eine Stunde später haben wir immer noch draußen gesessen. Und hat mein Vater schon gesagt, wir gehen jetzt hier, wir können hier nicht so lange, die lassen uns hier sitzen. Da sag ich, na ganz bestimmt nicht, wir warten jetzt hier und warten. Und dann sind wir rein. Und da kam das Angebot, als Vertragsamateur bei Hansa Rostock zu beginnen. Und da gab es auch nicht lange verhandelt. Und dann habe ich als Vertragsamateur bei Hansa Rostock unterschrieben und habe dann die Chance gekriegt, in meiner Heimatstadt, in meinem Geburtsort, dann wirklich Fußball zu spielen.
Hansa war eine Herzensangelegenheit für dich?
Zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich war nie Hansa-Fan, muss man wirklich sagen.
Du warst der HSV-Fan?
Nee, gar nicht. Ich bin bei Dynamo groß geworden. Also ich bin bei Dynamo Rostock-Mitte groß geworden. Das war eher so ein Ausbildungsverein für den BFC-Dynamo damals, wo ich hätte auch mit 12 Jahren hingehen können zur Sportschule, wo mein Vater gesagt hat, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht tun. War schon interessant. War auch ganz wichtig, dass ich das nicht getan habe, weil mit 12 Jahren dann, ich sag mal, in die große Stadt Berlin, ist glaube ich nicht jedem bekommen und bin dann in Rostock geblieben und Hansa war immer der große Verein, ja, der große Nachwuchsverein, die haben dann immer um Meisterschaften mitgespielt und das war mit Dynamo Rostock ja nicht möglich und deswegen war das jetzt nicht so, klar war ich bei dem einen oder anderen Spiel dabei, aber eher aus Fußballinteresse. Ja, irgendwie hat sich dann alles in eine ganz interessante Richtung gewandelt.
Und HSV-Fan warst du auch oder eher Sympathisant?
Naja, HSV-Fan, ich sag mal, seit 1980. Ein Freund von mir war HSV-Fan. Und gab ja immer in der DDR, das war also ein Verein im Westen und ein Verein im Osten. Und bei mir war es einfach der HSV seit 1980. Und seit 1980, ja, drücke ich die Daumen, Fieber mit und beobachte das auch. Mein erstes Spiel im Westen habe ich einen Hamburger Sportverein gegen Juventus Turin im Volksparkstadion gesehen. Damals noch 3-1 verloren. Also das sind so ein paar Erlebnisse, die einfach da sind.
Frank Pagelsdorf, einst Trainer in Hamburg, damals dann Trainer in Rostock, hat dich jetzt mit einer Frage überrascht. Stellst daran fest, dass du gesagt hast, Mensch, Pagelsdorf, da bin ich aber gespannt. Mhm. Wart ihr euch nicht immer ganz grün?
Also Frank hat mich damals in die Bundesliga geholt, ne, und hat mich dann auch gerade auch in den ersten 2 Jahren dann wirklich gefördert. Und dann ist es halt das Bundesliga-Geschäft, dass dann halt vielleicht auch mal ein besserer kommt oder ein anderer. Damals war es Jonathan Akwobori. Und Paga hat immer, kann ich mich immer dran erinnern, der eine Stürmer hat immer gespielt und der Stürmer, der zweite, wurde immer ausgetauscht. Und lange Zeit war ich dieser eine Stürmer, der immer gespielt hat. Und irgendwann hat sich das gewandelt. Dann wurde aus dem Stürmer, der immer gespielt hat, der Stürmer, der immer ausgetauscht wurde. Und gerade als junger Spieler, wenn du das nicht gewohnt bist oder eben halt mit der Situation noch nicht so gut umgehen kannst, dann nimmst du es vielleicht auch nicht so einfach und sagst dann halt auch in dem Moment, ja, der Trainer ist schuld oder der Trainer ist dann der Arsch und weiß ich was alles. Und man muss natürlich sagen, dass Johnny damals ein Riesenstürmer war. Und das ist dann aber für mich schwer zu akzeptieren gewesen. Und das ging dann so weit, ich weiß nicht, ob das noch kommt, das ging dann so weit, dass Pagelsdorf im 3. Jahr einen Elternbesuch gemacht hat. Da war ich 25 und dann ist er bei meinem Vater aufgetaucht. Und hat er meinen Vater gefragt, der kommt im Moment mit mir nicht klar, was ist mit dem Jungen los? Das geht so nicht. Und dann bin ich da rein, ich wusste das gar nicht. Und denke, was macht ihr beide denn hier? Dann haben die beiden sich erstmal über mich unterhalten. Wie so, als wenn der Lehrer zum Elternbesuch kommt. Und dann saß Frank Pagelsdorf bei meinen Eltern in der Wohnstube und hat erstmal drüber gesprochen, dass er mit mir überhaupt nicht mehr klarkommt, dass er mich nicht versteht, dass er keinen Draht mehr dazu hat und dass er das gar nicht nachvollziehen kann. Und dann musste, hat mein Vater sich mit ihm erstmal lange unterhalten, wie vielleicht wieder ein Weg in diese Beziehung reinführt. Das war schon ganz witzig.
Und was hast du dann in dem Moment gemacht? Bist du wieder rausgegangen?
Ich habe in dem Moment gedacht, sag mal, habt ihr alle einen Knall? Also nochmal, ich war ja dann auch schon, ich bin
du bist 25.
Genau, ich war 25. Oder 24, ich bin 25 geworden. So,
und bist dann wieder rausgegangen aus dem Raum, oder?
So ungefähr, aber sonst geht's noch. So, und dann bin ich wieder rausgegangen. Aber danach wurde das dann auch alles besser. Also muss man sagen, danach hat sich das auch alles wieder ein bisschen gewandelt. Ich habe immer noch nicht gespielt, Johnny war immer noch Stürmer Nummer 1. Aber es war dann schon alles, auch im Umgang war das okay.
So, jetzt hast du mal in einem Interview gesagt, im Kicker 2007, kam die Frage, Sie sind bislang ohne Titel, würden Sie sagen, Sie haben trotzdem Ihre Ziele erreicht? Antwort Baumgart, eigentlich wollte ich nur ein Zweitligaspiel absolvieren, das habe ich geschafft, aber es gibt noch eine Sache, die mir unter den Nägeln brennt. Da sagt der Kicker, erzählen Sie. Baumgart, es gab einen Trainer, auf den ich sauer war. Da habe ich mir geschworen, pass auf, irgendwann werde ich ein Bundesligaspiel mehr haben als du. Der Kicker fragt, und zwar wie viele? Baumgart, 236 hat der, mehr will ich aber dazu nicht sagen. Frank Pagelsdorf hat zufällig 236 Bundesligaspiele gemacht.
Ja, das ist ja passend.
Das heißt, das hat dich ja 2007 noch beschäftigt.
Ja, weil ich einmal gesagt habe, ich mache mehr als du. Ja. Aber das war jetzt nicht, es ist halt so, wie ich bin ja natürlich auch jemand, der dann auch, wie soll ich sagen, ich war, glaube ich, nicht für jeden Trainer der einfachste Spieler.
Hast du ihn dann angerufen?
Also da muss ich sagen, das ist jetzt eine Geschichte, an die habe ich mal gar nicht mehr gedacht. Aber jetzt, wo du sagst, weiß ich, dass ich das mal gesagt habe und gesagt habe, irgendwann habe ich einfach dieses Spiel mehr. Also nochmal, da muss man ja sagen, dieses eine Bundesligaspiel wollte ich haben, um Trainer werden zu können. Mhm. Das war eben mein Hauptziel. Und ich habe eben halt nicht, wenn du als Vertragsamateur zu Hansa Rostock in die zweite Liga gehst und Frank Pagelsdorf hat den Verein übernommen, da waren wir Zwölfter. Und die legendärste Rede, die erzähle ich heute noch, ist Frank Pagelsdorfs Antrittsrede. Stellt sich in eine Mannschaft hin, du kommst da als 22-Jähriger von der Sportvereinigung Aurich. Keiner kannte René Schneider, keiner kannte Paul Beinlich, keiner kannte Matthias Breitkreuz. Das waren ja alle Spieler, die gerade gekommen sind. Ich kannte sie auch nicht. Und Frank Pagelsdorf stellt sich vor die Truppe hin und sagt, du, pass auf, Jungs, geht hier nur um eins, wir wollen aufsteigen. Ich habe da gesessen und habe gedacht, was hat er gerade gesagt? Wir wollen aufsteigen? Wir waren der erste Abstiegskandidat für alle. Wie, wir wollen aufsteigen? Und dann hat er das da draußen, dann hat er da aber eine Rede hingehalten, aber allen klar, das geht nur um Aufstieg.
Autoverkäufer.
Nee, auch wie? Und da muss man sagen, Pagel konnte brennen, ne? Der hat gebrannt. Und dann bin ich nach Hause und dann sagt mein Vater, wie war's? Ich sag, der hat einen Knall. Und dann sagt er, wieso hat der einen Knall? Und dann sagt er, der will aufsteigen. Er sagt, was will der? Der will in die Bundesliga aufsteigen. Ich sag, mit wem? Nee, mit uns. Das war eine Situation, da erinnere ich heute noch dran und denke, alles klar. Aber, und das muss man sagen, Frank Pagelsdorf hat Ziele ausgegeben, die hat er nicht nur geglaubt, sondern der hat da halt auch dran gearbeitet und der war davon auch überzeugt, wenn man das auch so macht, dann ist das auch möglich und das habe ich von ihm definitiv mitgenommen. Ich habe vor dem Bundesliga-Aufstieg, hat jemand, das dürfen wir nicht, hat jemand eine Wette platziert, als wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, dass wir nächstes Jahr in die Bundesliga aufsteigen. Man hat nichts falsch gemacht, ich bin aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen, das habe ich auch den Jungs gesagt, als wir.
Welcher jemand hat das gemacht?
Das lassen wir mal.
Hast du das?
Na, lassen wir mal. Aber dieser Zettel hing ein Jahr bei uns in der Trainerkabine.
Das hast du doch gemacht, oder nicht?
Sowas dürfen wir doch gar nicht.
Dann hat es vielleicht jemand gemacht und hat von dir den Auftrag gekriegt.
Das ist auch nur Legende.
Ey, jetzt muss ich ja mal hupen. Also sagen wir mal so, es könnte jemand gemacht haben, der durch dich unter Umständen inspiriert
worden ist. Animiert wurde.
Ja.
Ja.
Und du hast dann das, nein.
Ich
dieser Zettel hat dann dieses Ziel ausgegeben. Du hast ihn hingehängt in der Kabine?
Der hing bei mir.
Ja.
Hing bei uns in der Trainerkabine. Ein Jahr. Den habe ich vor dem ersten Spiel in Darmstadt, habe ich den bekommen.
Von einer unbekannten
Person. Von einer unbekannten Person.
Und ich habe es vermutlich gut kennst.
Noch nicht. Habe ich nie kennengelernt.
Die du nicht kennst. Ach so, hast du es quasi auf einer Parkbank
gefunden? Am Ende geht es darum, irgendwo, dass ich davon, und das habe ich auch den Jungs gesagt, eigentlich darum ging es eigentlich, dass ich den Jungs schon vor der Saison gesagt habe, pass auf Jungs, wir sind aufgestiegen, es geht in der zweiten Liga nur eine Sache. Du spielst gegen den Abstieg oder du spielst um den Aufstieg. Was wollt ihr? Und die mich angeguckt und dann sage ich, seht ihr, und ich will aufsteigen. Hat funktioniert. Und dieses habe ich mir,
gute Denke,
das habe ich mir von Frank Pagelsdorf angenommen. Wir sind in die Bundesliga aufgestiegen und Frank Pagelsdorf hat gesagt, es gibt nur ein Ziel, wir wollen international spielen. Ich habe gesagt, hä? International? Was ist das schon wieder? Nimmt er schon wieder hier? Und wir sind Sechster geworden. Und mit hohen Zielen kannst du auch hohe Ziele erreichen. Und wenn das einer konnte, dann Frank Pagelsdorf.
Jetzt hast du mehr Spiele als Pagel. Hast du ihn mal angerufen dann und hast gesagt,
ich habe bestimmt schon über 10, über 15 Jahre mit Pagel kein Wort mehr gewechselt. Aber nicht, weil, sondern einfach, ich glaube, wir haben uns irgendwann mal bei einem Traditionsspiel in Rostock getroffen, aber ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Wüsste ich jetzt auch nicht, musste ich jetzt auch lügen. War schon alles ewig her.
Ihr seid zumindest ab heute dann wieder im Guten.
Wir sind nochmal, also ich glaube, das, was man in diesem Job merkt und lernt, ist einfach, dass es nicht entscheidend ist, ob du mal sauer bist auf einen oder nicht, sondern am Ende hat man viel gemeinsam durch und hat viel gemacht. Und ich glaube, wenn ich auf alle sauer sein sollte, die mir irgendwann mal was Böses haben, also um Gottes Willen, da würden, also ich muss sagen, mit vielen, die ich als Spieler dann auch anders gesehen habe, habe ich ein ganz anderes Verhältnis jetzt. Also gibt es viele, die ich jetzt ganz anders sehe. Auch dann die Sicht, also ich sag mal, natürlich war ich sauer, dass Jonathan Akwobori vor mir gespielt hat. Aber wenn man sieht, was Jonathan Akwobori für eine Karriere gemacht hat, wie der Fußball gespielt hat. Ja, ich war auch sauer, als Oliver Neville damals in Rostock mir die Position weggenommen hat. Aber wir reden dann vom ehemaligen Nationalspieler, also oder Sergei Barbares. Ne? Also wir reden dann nicht von irgendwelchen Pappnasen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht akzeptiert, sondern habe gesagt, pass auf, das geht hier nicht. Also hier, dass ich mich auf die Bank setze für die, das funktioniert nicht. Im Nachhinein muss man sagen, es waren einfach alles geile Kicker. Und die waren dann schon den Tick vielleicht auch besser, dass es auch berechtigt war, mich eben nicht immer einzusetzen. Aber ich glaube, es hat mich auch ausgezeichnet, dass ich mich einfach nicht hingestellt habe und gesagt habe, ich akzeptiere das.
Was muss heute ein Spieler machen oder ein Mitmensch machen, um dich richtig sauer zu machen?
Wenn er sein Potenzial nicht abruft und wenn er so tut, dass der Trainer schuld hat. Wenn er es nicht begreift, um was im Fußball geht. Und im Fußball geht es nicht nur um du bist ein Guter, wenn du ein Stammspieler bist, sondern für mich ist ein Fußballer ein Guter, wenn er für die Mannschaft arbeitet, wenn er akzeptiert, dass er spielt, wenn er akzeptiert, dass er mal nicht spielt, wenn er trotzdem seine Rolle ausfüllt und nicht so nach dem Motto, ich spiele, alles ist gut, ich spiele nicht, alle sind böse. Sondern für mich sind Spieler wichtig, bei mir aktuell im Kader, wie ein Strodig, der als Kapitän nicht gesetzt ist, sondern immer wieder Gas gibt. Sven Michel. Ja, nicht die Spieler, die immer jeden Tag da sind, sondern auf die ich mich verlassen kann, wo ich genau weiß, wenn ich sie brauche, sind sie da. Egal, ob sie auf den Trainer sauer sind oder ob sie gerecht behandelt werden oder ungerecht behandelt. Ein Trainer behandelt nicht alle Spieler gerecht und behandelt auch nicht alle Spieler gleich. Es gibt immer Unterschiede. Und Spieler, die dann weitermachen, die dann Gas geben. Ich habe mal einen Spieler gehabt beim ersten FC Magdeburg. Den habe ich im ersten Spiel aus dem Kader genommen. Habe ich im ersten Spiel, das war meine erste Trainerstation, und den habe ich im ersten Spiel aus dem Kader genommen. Und habe ihm gesagt, pass auf, ich nehme dich aus dem Kader. Das ist meine erste Woche. Ich erwarte damit, guck, wie du damit umgehst, wie du damit klar ist. Und er hat eine Woche Gas gegeben. Rausgekommen ist, dass er dann gespielt hat und sogar mein Kapitän wurde. So, weil er eben nicht sich beeindrucken lassen hat von, er wird ungerecht behandelt oder er, sondern er hat dann Gas gegeben. Er hat dann weitergemacht. Er hat sich nicht beeindrucken lassen von dem, der neben ihm ins Ohr säuselt, der Trainer ist schuld und eigentlich müsstest du spielen, sondern er hat einfach weitergemacht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass du heute viel Gejammer hast, eben nicht mehr dieses kontinuierliche Weiterarbeiten, dass das ein Privileg ist, in der Bundesliga zu spielen, dass es ein Privileg ist, in der zweiten Bundesliga zu spielen, dass das schon eine Leistung ist, auch in einem Kader mal dabei zu sein. Und da fehlt mir viel Respekt von vielen Spielern, die dann eben glauben, dass das eine normale Sache ist, dass sie spielen müssen, dass sie den Platz sich verdient haben. Und dann denke ich mir, ja, für was? Du trainierst doch nicht besser als der andere. Du zeigst es doch gar nicht jede Woche. Und du zeigst es einmal die Woche, schießt dreimal aufs Tor und glaubst, du bist ein Guter. Arbeitest aber vielleicht nicht zu 100% für die Mannschaft, sondern arbeitest eher für dich in den Situationen. Und das kann ich bei Spielern auf den Tod nicht ab.
Hast du es hier in Paderborn gehabt?
Gibt es immer diese Spieler, die dann was Besonderes können, vielleicht auch ein besonderes Talent haben, was andere nicht haben, die das dann aber halt nicht für die Mannschaft einsetzen oder nicht zu 100% für die Mannschaft einsetzen, sondern die das eher für sich einsetzen und glauben, dass es dann auch, weil sie vielleicht das ein oder andere besser können, dass das dann wichtig ist. Aber ich glaube einfach, dass es in der Mannschaft, im Mannschaftssport auf Dauer nicht funktioniert. Und deswegen gibt es Spieler und es gibt Spieler. Und große Spieler wissen, dass sie eine Mannschaft brauchen, um noch größer zu werden. Wie sagte Franz Beckenbauer mal, wir waren eine richtig gute Mannschaft. Gerd Müller hat uns Weltklasse gemacht. Und das ist das Entscheidende. Und Gerd Müller hat daran immer gearbeitet, aber nicht, weil Gerd Müller Weltklasse sein wollte, sondern weil er einfach Tore machen wollte. Und das sind einfach die Beispiele im Fußball, die dann für mich Fußball ausmachen, die das für mich ausmachen. Ein Messi, klar laufen die Jungs vielleicht für den Messi mehr. Warum? Weil der Messi dann für die komplette Mannschaft da ist. Also geht es bei Ronaldo genauso. Und das sind dann diese besonderen Spieler. Das sind dann diese großen Spieler. Toni Kroos habe ich noch nie quatschen hören, dass es für ihn wichtig ist, dass er ein Tor macht oder dass das wichtig ist, sondern für den ist wichtig zu gewinnen. Wie viel Mal ist der Champions League-Sieger geworden? 4-mal? Ja, und da denke ich, das sind große Spieler, die es nicht raushängen lassen und erklären, wie gut die sind, sondern die einfach gut sind. Und das ist einfach der Unterschied zwischen wirklich großen Spielern und einfach nur manchmal auch überschätzten Spielern. Und das passiert ja immer wieder. Und das ist auch, glaube ich, auch normal. Aber das ist dann halt der Unterschied zwischen Spielern und Spielern.
Du hast damals in Rostock dann 1998 gesagt, mittlerweile war dein Trainer Ewald Lienen, mir reicht's, ich will weg, bist dann nach Wolfsburg gegangen und hast dort ein Jahr gespielt.
Ein Jahr und ein Viertel.
Unter Wolfgang Wolf.
Ja.
Ja. Glaubst du, dass der sich so richtig gerne an dich erinnert?
Ja. Ich glaube, dass er sich richtig gerne an mich erinnert, weil er immer wusste, dass ich unterscheiden kann zwischen dem Trainer und dem Menschen. Und ich habe ihn als Trainer oft kritisiert und war auch viel mit vielen Entscheidungen nicht einverstanden. Das habe ich ihm auch gezeigt. Und manchmal auch nicht so, wie man das normalerweise als Spieler tut. Aber als Mensch habe ich ihn immer gemocht, weil er immer gerade war und weil er immer war, wie er war. Und weil er es auch akzeptiert hat, wenn ich vielleicht mal das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen ist und dann immer unterscheiden könnte, weil dann wusste er, okay, das geht jetzt um Fußball. Das geht jetzt nicht ins Persönliche. Und deswegen habe ich heute auch noch sehr, sehr viel Kontakt mit ihm, habe gestern gerade mit ihm telefoniert. Und das ist, ja.
Du verfolgst ihn heute noch übrigens.
Ja, ist auch jemand, von dem ich dann auch in der einen oder anderen Situation, er macht sich manchmal Sorgen um meine Jungs, dass ich nicht durchdrehe in der Kabine. Sagt er, lass die Jungs leben, dass nicht so viel passiert. Ist auch jemand, mit dem ich mich heute auch immer noch gerne unterhalte und auch immer gerne auch mal einen Rat annehme.
Also du verfolgst ihn heute noch, weil er immer noch damit zu kämpfen hat, wie du als Spieler warst. Wir hören mal rein in die Frage.
Hallo Steffen, mein Freund. Als ich dich nach Wolfsburg holte als Spieler, haben wir uns ja richtig kennengelernt. Und ich schätze bis heute deine Ehrlichkeit, deine Offenheit und deine Direktheit, wenn man auch die Direktheit immer mal auf den Keks gegangen ist, damals als Spieler. Du kannst dich ja noch immer daran erinnern, als du freitags mitbekommen hast, dass du vielleicht nicht spielst, hat es immer bei mir nach dem Training an der Tür geklopft und ich wusste genau, der Steffen steht wieder davor und hat gefragt, wieso, warum, wieso spiele ich nicht, wieso spielt der, das kannst du alles nicht verstehen und ich musste immer mit dir diskutieren und in Diskussionen gehen, bis du es begriffen hast oder begriffen hast du es ja nie, du wolltest ja nie verstehen. Und ich habe immer mal gesagt, dir wünsche ich mal als Trainer so ein Spieler, wie du früher warst. Ja, du gehst jeden Trainer, bist du auf den Geist gegangen und so einen Spieler wünsche ich mal dir. Ja, ich bin stolz auf dich. Du machst deine Sache hervorragend. Ja, und Gruß, Wolfgang.
Ja, mit Wolle habe ich heute noch eine besondere Beziehung. Das ist, kann man gar nicht erklären, aber es gab schon ein, zwei Situationen, die waren schon ganz witzig. Es gibt ja immer die Situation, es gibt ja auch Spieler, die das gerne erzählen. Auch bei anderen hat der Trainer immer eine Liste hingehangen. Er hat dann gesagt, so, ich hänge die Liste hin, wer spielt, also nicht wer spielt, sondern wer im Kader ist, war ja die erste Liste. Und wenn einer darüber reden möchte, dann machen wir das am Montag. Das gab's nie. Sofern die Liste hing und ich war auf der falschen Position, habe ich sofort angefangen zu klopfen. Und Wolle war auch mal einer, der gesagt hat, du, wir reden Montag. Ich sage, wir reden ganz bestimmt nicht Montag. Wie kommst du darauf, dass wir Montag reden? Du hast mich hier gerade aus dem Kader genommen oder ich sehe, dass ich nicht spiele. Also erklär mir, warum, sonst gehe ich hier nicht raus. Und da gab es schon interessante Diskussionen. Und er hat recht, ich habe das dann oft nicht verstanden, war dann oft auch nicht mit einverstanden mit den Situationen. Aber das ging dann halt immer um Fußball. Das muss man dann wirklich sagen. Und ich glaube, dass ich als Spieler nicht immer angenehm für so manch einen Trainer war. Auch in der Kommunikation habe ich schon das ein oder andere Mal vielleicht auch nicht immer die richtigen Worte gefunden. Aber Wolle konnte mal sehr gut damit umgehen. Er hat, hat mir auch mal gedroht, wenn ich jetzt nicht aufhöre, schmeißt er mich mal für 6 Wochen auf die Tribüne. Habe ich auch gesagt, ist mir doch scheißegal. Also entweder wir kriegen jetzt hier eine Antwort hin oder interessiert mich nicht. Also ich war, glaube ich, nicht immer einfach.
Aber ihr habt einen guten Draht jetzt nach wie vor.
Auch da schon immer gehabt. Also das muss ich sagen. Ich bin ja dann nach einem Jahr weg. Und dann habe ich auch, muss man sagen, ich bin dann aber auch jemand gewesen, der trotz der Situation Gas gegeben hat. Also ich habe mich nicht hängen lassen. Und habe immer Gas gegeben. Also es war schon nicht so einfach, mir zu erklären, du hast schlecht trainiert oder du kannst das nicht oder das nicht, weil das habe ich dann nicht akzeptiert, weil es auch im Training nicht so war. Trotzdem gab es ja Entscheidungen, auch in diesen Bereichen, dass es einfach auch bessere Spieler gab. Roy Preger hat damals gespielt, Andreas Kowiak hat damals gespielt. Also das sind ja auch Spieler, die da auch sehr erfolgreich in Wolfsburg waren. Und dass du da nicht als Spieler gesetzt bist, das siehst du in dem Moment vielleicht nicht. Aber im Nachhinein habe ich das schon verstanden, warum der ein oder andere, wie auch in Rostock, dann vor mir mal gespielt hat. Aber ich war dann nicht derjenige, der das gleich akzeptiert hat. Und so habe ich aber auch trainiert. Ich habe dann nicht trainiert und habe gesagt, der Alte ist schuld, sondern ich habe trainiert und gesagt, pass auf, ich zeig dir das. So wie ich bei Frank Pagelsdorf eben gesagt habe. Und irgendwann habe ich mehr Bundesligaspieler als du. Weil das einfach auch der Reiz an der Geschichte war. Das hat mich auch getrieben, ja, eben zu beweisen, dass ich besser bin, dass ich es besser kann. Und dass ich mir, habe ich mir nie gefallen lassen, wenn einer gesagt hat, du kannst was nicht. Also, und Wolle war schon jemand, der hat dann auch das ein oder andere Gespräch mit mir führen müssen.
Wie machst du das heute mit deinen Spielern? Machst du auch die Zettelvariante und sagst, okay, ihr seid im Kader, ihr seid nicht im Kader?
Ich habe oft die unangenehme Situation, den einen oder anderen eben zu sagen, dass er nicht im Kader ist, auch vor der ganzen Mannschaft. Und ich akzeptiere auch jedes Gespräch und ich akzeptiere, und das wissen auch meine Jungs, sie können auch in die Gespräche reinkommen, wo es nicht nur darum geht, ich bin der Trainer und erzähle dir, was dir fehlt, sondern ich habe auch kein Problem, wenn sie mir dann im richtigen Moment sagen, was ihnen zum Beispiel nicht gefällt oder was sie anders sehen und was sie nicht akzeptieren. Und da gab es gerade auch in diesem Jahr das ein oder andere Gespräch, gibt 2 Gespräche mit Benno Zulinski oder mit Sven Michel, die mir dann auch ganz klar gesagt haben, und das dürfen sie auch, weil sie einfach auch Spieler sind, die immer Leistung bringen, die gesagt haben, sie sind nicht damit einverstanden, wie ich es mache und dass ich so mache. Und dann wird darüber auch vernünftig und klar darüber gesprochen. Und
die dich dann auch kritisieren? Oder?
Ja, die mich auch kritisieren und die dann auch sagen, das sehen wir nicht so und das akzeptieren wir auch nicht und da hast du auch mal das gesagt und das nicht eingehalten. Ich finde das wichtig. Ich finde das auch wichtig und auch für mich als Trainer, weil du bist ja auch jemand, der dann auch das ein oder andere Wort mehr erzählt. Ja, und ich finde, du solltest schon abrechenbar sein, auch als Trainer. Du sollst nicht irgendeinen Scheiß erzählen und dann sagen die Trainer morgen, der Trainer erzählt das und das macht er. Das passiert dir als Trainer, dass du nicht immer alles genauso umgesetzt kriegst, wie du dir das selbst vorstellst. Ich glaube, das ist auch normal. Wer das sagt, dass er das kann, Hut ab. Kann er mir sagen, wie. Aber ich finde es auch wichtig, wenn Spieler Leistung bringen, wenn sie trotz der schwierigen Situation für sie aus dem Kader sind, nicht spielen, vielleicht auch besser trainieren, als der andere, der spielt, dann finde ich das wichtig. Und dann wissen auch meine Jungs, dass sie kommen dürfen und dann auch sagen können, pass auf, Trainer, das, was du jetzt hier die ganze Zeit machst, das sehe ich nicht so und das akzeptiere ich auch nicht. Und in der Situation bin ich auch sauer auf dich. Und das finde ich ganz wichtig. Auch im Umgang mit Spielern, auch im Umgang Trainer-Spieler-Situation.
Und du kannst damit dann wiederum gut umgehen, wenn dich jemand in der Form kritisiert dann?
Wenn es begründbar ist, wenn es klar ist und wenn es dann halt, und da muss man ja sagen, das sind ja trotzdem Gespräche. Also es ist ja nicht so, dass wir uns dann anschreien, sondern das sind schon Gespräche. Und ich finde, das ist auch wichtig für einen Spieler, weil es ist ja auch für einen Spieler kein einfaches Gespräch, wenn du zu deinem Vorgesetzten gehst, zu deinem Chef gehst und ihm sagst, du, pass auf, ich sehe das anders. Aber ich finde, das gehört im Fußball dazu, dass du als Trainer weißt, dass du nicht alles richtig machst und dass auch ein Spieler vielleicht die ein oder andere Situation anders sieht und das auch nicht immer akzeptiert, was du da vorne erzählst oder dass auch erkennbar ist, dass du vielleicht auch nicht alles richtig machst. Am Ende muss man ja sagen, wenn ich von einer Gruppe spreche, dann beobachten nicht 30 Leute und 30 Leute nehmen jedes Wort auf und jedes Wort wird anders interpretiert von jedem. Und wenn ich mich verspreche, und das tue ich öfter, wenn ich mal Namen verwechsel, und das wissen meine Jungs, ich hau auch manchmal ein Ding raus, was denn in dem Moment lustig ist, ja, dann ist das auch verständlich, wenn die auch mal lachen. Ich finde, das gehört dazu. Ich bin genauso jemand, der Fehler macht, der auch nicht alles richtig einschätzt, wie die Spieler selbst. Also warum sollen die nicht, wenn es dann darum geht, auch zu sagen, pass auf, ich akzeptiere das nicht, warum soll man dieses Gespräch nicht führen? Ich habe diese Gespräche öfter geführt mit Trainern und bin hingegangen und habe gesagt, pass auf, was du hier machst, ist Schwachsinn und das, was du hier erzählst, ist Scheiße. Also ich finde, das sollte den Spielern auch offen sein.
Was haust du für Dinger raus dann in der Kabine, wo die Jungs dann lachen müssen?
Man verspricht sich. Also ich sag mal, ich habe heute gab es, glaube ich, wieder eine witzige Situation. Wir haben rote und gelbe Männchen, Chinesen, wir hatten noch nie andere und ich stelle mich mit einmal hin, weil ich schon wieder was anderes im Kopf habe und sage, hinter das grüne Männchen. Da gucken die mich alle an, aber seit wann haben wir grüne Männchen? Also sowas passiert mir halt und ich finde das alles normal und ich finde das auch nicht schlimm, weil ich stehe dazu, ich finde das in Ordnung und ich bin auch deswegen, also wenn du bei mir eine Mannschaftssitzung hörst, wenn ich Spielernamen von einem Verein sage, also da kommt nicht oft der richtige Name raus, weil ich das halt gar nicht richtig aussprechen kann. Fange ich mit einmal an und sage dann mit einmal nicht mehr den Namen, sondern sage, hier Nummer 38, kennt ihr besser als ich. Das ist halt so und dazu stehe ich, weil, wie gesagt, ich kann gewisse Sachen nicht und gewisse Sachen kann ich, aber ich glaube, genau das ist das, womit man umgehen muss, dass man sich eben nicht besser macht, als man ist, aber man sollte sich auch nicht schlechter machen.
Hast du einen Spieler in deinem Kader, der ähnlich schrecklich war wie du früher?
Ich habe noch keinen Spieler kennengelernt.
Auch zu aktiven Zeiten nicht? Nein. Du bist schon da führend in Deutschland?
Das weiß ich nicht, um Gottes Willen. Ich will, der macht da ja auch kein Patent draus. Ich war halt so. Ich habe mich, glaube ich, mit jedem Trainer irgendwann mal, mit Frank Pagelsdorf habe ich mich gestritten und hab mal zu Andreas Sachhuber gesagt, du kannst mich mal am Arsch lecken. Andreas Sachhuber war gar nicht gemeint. Der hat aber, stand in dem Moment im Weg. Und dann hat er mich reingejagt und dann habe ich angerufen und gesagt, Sarah, sei mir nicht böse, du warst gar nicht gemeint. Und dann bin ich nächsten Tag zu Frank Pagelsdorf rein und da hat er gesagt, gut, dass du dich entschuldigt hast bei Sarah, sonst hätte ich dich rausgeschmissen. Und wie hast du das gemeint, dass du mich gemeint hast? Ich sage, na klar, habe ich dich gemeint. Das war doch offensichtlich. Und dann gab es auch eine Diskussion, wo Frank gesagt hat, ja, aber wenn ich entscheide als Trainer, dass du das zu machen hast, ja, sag ich, ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Erklär mir, warum ich das machen soll, aber mach mich nicht zum Idioten und komm mir gar nicht mit der Schiene, ich entscheide. Das kannst du mal beim anderen machen. Und das sind ja Diskussionen, die du mit Trainern, das habe ich, glaube ich, mit Pat Sander, den ich respektiere als Trainer, als Mensch, mit dem habe ich mich in der Trainerkabine angebrüllt, sodass der sportliche Leiter gesagt hat, jetzt seid mal beide wieder ruhig und beide haben sich umgedreht, halt dich raus. Das sind einfach Situationen, dann war ich vielleicht nicht immer nett und war vielleicht für den Trainer schwierig. Und da muss man aber sagen, dass diese Trainer eben deswegen auch einen großen Respekt vor Pat Sander, Wolfgang Wolf, die haben das akzeptiert. Und die haben dann halt auch Paroli geboten und wussten dann aber, es geht um Fußball. Es geht dann um den Fußballer, um den Trainer. Es ging dann nicht um den Menschen. Ich habe dann nicht, und da konnte ich auch nicht, wenn mir irgendeiner, wenn ich das Gefühl hatte, mich hat einer ungerecht behandelt oder ich habe mich, hat mir Scheiß erzählt, dann habe ich gesagt, ist mir egal, ob du Trainer bist, das lasse ich mir nicht gefallen. War ich kalt.
Und Andreas Zachhuber und Pat Sander sind nicht böse auf dich, kann ich dir verraten. Die stellen heute auch noch Fragen. Da kommt noch was auf dich zu. Du bist damals in Wolfsburg morgens um 6.40 Uhr mal im Kreißsaal gewesen bei der Geburt deines Sohnes Nick und bist danach zu deinem Lieblingsverein gefahren, zum HSV, und hast den beim 1-1 einen eingeschenkt. Ist das so ein typischer Baumgart? Morgens im Kreißsaal, nachmittags ein Versenken auf dem Fußballplatz, eins nach dem anderen.
Ging so ein bisschen vorher los, ging morgen, ging abends 18 Uhr los.
Also 6.40 Uhr war dann die Geburt.
War die Geburt zu Ende. Ja. War dann wirklich so, dass wir, also 18 Uhr war ich noch in Rostock, weil wir auf die Geburt gewartet hatten. Und dann habe ich mit Wolfgang Wolf telefoniert. Ich sage, Wolle, pass auf, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Wie sieht's aus? Nee, sagt er, alles klar, mach alles fertig, wenn du es schaffst, kommst du rübergefahren. Alles klar, aber auch alles organisiert mit meinem Vater, dass wir rüberfahren, wenn alles durch ist. Ja, und dann dauerte die Geburt, wie so eine Geburt halt ist. Es ist die erste Geburt gewesen. Und mein Sohn hat sich dann auch ein bisschen nicht Zeit gelassen, sondern es hat einfach dann gedauert. Und 6.40 Uhr ungefähr war ich dann und habe angerufen. Ich sage, pass auf, Geburt ist fertig. Wir sind durch. Ich würde jetzt losfahren. Das heißt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er um 6 kam oder jetzt will ich auch nicht lügen. So, und auf jeden Fall hat Wolle gesagt, du, wie sieht's aus bei dir? Ich sage, na klar, komm ich will kommen, auf jeden Fall. Und dann sagt er, ja gut, dann fahr los. Und dann sind wir, glaube ich, um 7. Jungs waren im Hotel, sind wir um 7 nach Hamburg gefahren von Rostock. Ich war dann, glaube ich, irgendwie zum Mittag. Waren wir dann irgendwann da. Also wir sind nicht gleich los, sondern so, dass wir zum Mittag da waren. Ich
wollte gerade sagen, ey, von 7 losgefahren, Mittag nach Hamburg.
Ich wollte gerade sagen, wir sind über Berlin gefahren. Nein. Ja. Wir waren dann einfach zum Mittag da und dann guckt Wolle mich an und sagt, sag mal, du hast doch gesoffen. Ich sag mal, wie siehst du das denn mit dir? Ich hab doch nicht gesoffen. Ich will jetzt. Sagt er, ich sag nochmal, ich bin alles gut, es funktioniert alles. Bin ich jetzt dabei? Ja, klar bist du dabei, wenn du schon hier bist. So, und dann bin ich in der, ich glaube in der, weiß ich gar nicht, 75. Hat er sich dann an Herz gefasst, hat mich reingewechselt und ich glaube in der 78. oder so habe ich es 1-1 gegen Jörg Butt gemacht. Und das war natürlich ein schöner Moment, das hat natürlich alles gepasst und da war ich ihm auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance hatte und natürlich muss man sagen, mit meinem, ne, falls du was mit dem linken Huf saß, den habe ich mit links gemacht, ne? Ja, also den habe ich mit links eingeschweißt. Und dahinter war noch die Baustelle im neuen Stadion, ne? Dahinter war die Tribüne noch nicht fertig, also da habe ich noch einige Bilder vor Augen.
Ich sag da gar nichts zu über deinen linken Huf, dafür habe ich hier meine Leute, die machen das. Ich habe nur gerade nachverfolgt, ja, 72. bist du eingewechselt worden und hast dann kurze Zeit später getroffen.
Gut, dass ich die Zeit noch erfasst habe, ne?
Irre. Irre, echt. Und vor allen Dingen, dass du diese ganzen Gespräche auch noch nachvollziehen kannst. Ja, kann also wenn die so abgelaufen sind und ich glaube dir, dann Respekt. Also dann auch Respekt Frank Pagelsdorf, Wolfgang Wolf, Andreas Zachhuber und Co., dass die es überhaupt so lange mit dir ausgehalten haben.
Mann, 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 ey. Ich kann ja auch nett sein.
Fang an.
Ah, okay,
später. Nein, war ein Spaß.
Später, wenn Mikro aus ist.
War ein Spaß. Ein Jahr in Wolfsburg und dann zurück nach Rostock. Und dazu hat Andreas Zachhuber eine Frage. Und das ist eine Frage, die sich, ich würde fast sagen, Millionen Fußballfans stellen.
Ja, hallo Baumi, hier ist dein ehemaliger Trainer Zacher aus Rostock. Und ich habe eine Frage, die ich mir schon lange gestellt habe. Warum hast du immer zu der damaligen Zeit deinen Kragen hoch gehabt? Das müssen wir irgendwann nochmal zusammen klären.
Und zwar jetzt.
Weil ich ein ganz großes, wenn man, ich bin ja keiner, der sagt, ich habe Vorbilder oder nicht, aber wenn ich einen Stürmer bis heute, und das ist vielleicht sogar eine Person, ich habe ja gesagt, okay, es gibt jetzt nicht unbedingt den, den ich kennenlernen möchte, aber es gibt einen, den ich dann wirklich mal kennenlernen möchte, den ich bewundere, und das mache ich bestimmt nicht bei vielen Menschen, ist Eric Cantona. Das ist für mich das Imbild von Stürmer, das ist für schwieriger Charakter, sich nicht biegen lassen. Und ich habe dann sogar für meine Whisky-Sammlung ein Whisky-Geschenk gekriegt, wo sein Bild vorne drauf ist. Und die habe ich heute noch. Das ist für mich der Stürmer gewesen und das habe ich dann bei dem dann wirklich auch abgeguckt. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Aber das ist dann wirklich, Eric Cantona ist für mich der Inbegriff eines geilen Stürmers, eines geilen Typens, Fußballtypens. Privat kann ich es leider nicht einschätzen. Da kann ich es nicht. Aber das wäre wirklich mal jemand, da würde ich, also das war für mich ein Gigant. Und da sage ich nicht zu vielen.
Und dann hast du in dem Moment beschlossen, okay, was er kann, kann ich auch. So ein bisschen Cantona steckt in mir. Ich orientiere mich an ihm und klappe den Kragen hoch.
Ja, vielleicht habe ich das gewünscht, gehofft. Ganz wenig Cantona steckt in mir. Aber da kam ja das erste, muss man ja sagen, da kamen ja die neuen Hemden auf. Da kam ja auch das erste Mal, dass die großen Zahlen da sind. Also vor der Bundesliga war ja immer noch 1-11 die Zahl. Da kann sich heute gar keiner mehr dran erinnern. Und mit dem Bundesliga-Aufstieg wurde das ja mit diesen Zahlen und den Namen dann eingeführt, dass man sagt, jeder Spieler hat seine Zahl und den Namen dazu. Und da habe ich dann die 20 genommen und da war das Hemd einfach mit Kragen und dann habe ich mir halt dieses kleine Markenzeichen selbst geschaffen.
Gab es da mal Kommentare von Mitspielern oder
immer.
Gegenspielern?
Gab immer, der Mann mit dem Kragen und was will er damit und das positiv wie negativ, da kam immer was. Aber das Schöne ist ja, und das muss man wirklich sagen, wenn es jemand mit dem Kragen gibt, und da habe ich mir dann doch schon einen eigenen Namen gemacht. Und ich glaube, auch heute noch gibt es nicht viele Spieler, für den der Kragen steht. Ich glaube, hier gibt es nur mich. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich mir dann wirklich bei Eric Cantona abgeguckt.
Zum Thema Kragen haben wir später noch eine Frage von Christian Gentner.
Oh! Oh Gott. Christian Gentner und der Kragen, da bin ich mal
besser. Ja, da wird's echt spannend. Die kommt auch gleich.
Okay.
Zuerst kommt aber nochmal eine andere Frage von Christian Gentner.
Ja, hallo Steffen. Hier spricht Christian Gentner. Ich als dein Vorgänger beim Phrasenmäher habe die ehrenvolle Aufgabe, dir auch eine Frage zu stellen. Zum einen würde mich interessieren, da ich damals, als du bei Hansa Rostock Stürmer warst, war ich so 10, 12 Jahre alt und habe alles, was mit Fußball natürlich zu tun hatte, angeschaut und versucht, mir Dinge abzuschauen, was mich interessieren würde. Wer war deiner Meinung nach dein bester Sturmpartner? War das Johnny Akpobori oder Sergei Barbares oder Oliver Neville oder war das sonst noch jemand anders, mit dem du hervorragend harmoniert hast?
Das muss man wirklich sagen, gab es mehrere, gibt es jetzt nicht diesen einen, aber genau die gerade, die du aufgezählt hast. Johnny kam damals von Waldhof Mannheim zu uns und hat einfach über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut funktioniert. Ich war oft dann der Stürmer, muss man wirklich sagen, der dann nicht mehr getroffen hat. Ich habe dann eher so ein bisschen die Laufarbeit gemacht für den anderen und hatte oft das Gefühl, dass ich mir die Seele aus dem Hals gelaufen habe. Und die anderen hatten dann immer die Möglichkeit, halt die Tore zu machen. Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht war ich auch nicht mehr gut genug, dass ich dann die Tore gemacht habe. Habe dann schon die eine oder andere Torschance dann auch nicht so gut gelöst, wie man es hätte lösen können. Aber Johnny war wirklich einer, der gerade auch mit dem Aufstieg Bundesliga, der kam zur Halbserie zu uns. Das hat von Anfang an funktioniert. Jaskowiak war ein Stürmer gerade mit Wolfsburg. Das ist so dieser typische Sturmpartner, wo du das Gefühl hast, einer arbeitet und der andere trifft. Und das war in Wolfsburg so. Josko konnte treffen und konnte machen, was er wollte. Er hat immer getroffen und ich konnte machen, was er wollte und habe dann eben nicht ganz so viel getroffen. Aber es gab viele gute Sturmpartner, die ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Nachhinein auch Olli Neville, Sergei Barbares. Es hat so viel Spaß gemacht. Die hatten so viel Talent. Die waren, ja, das waren einfach überragende Fußballer. Und das merkt man oft dann immer ein bisschen später.
Hast du eigentlich irgendwann mal gemerkt, dass du so ein bisschen an das Tor der Nationalelf klopfst? Frank Pagelsdorf hatte damals gesagt, Mensch, das ist einer für die Nationalelf. Berti Vogt, so hieß es damals, hatte dich auch schon auf dem Zettel.
Ich glaube, das war nie wirklich ein Thema. Das wurde dann mal, für einen kurzen Moment kam das auf. Ja, da hatte ich natürlich auch eine Phase, da habe ich natürlich auch wirklich alles getroffen, gerade in der Anfangsphase. Junger Spieler, junger Stürmer, kommt aus dem Nichts, trifft alles. Zu dem Zeitpunkt, da war Jürgen Klinsmann, da war da Rudi Völler, Ulf Kirsten. Ich vergesse, glaube ich, noch alle. Also da habe ich wirklich keine Rolle gespielt, da auch nicht im Gedankengang. Also vielleicht hätte ich irgendwann mal eingeladen werden können für einmal, dass ich mal dabei gewesen wäre, aber mehr wäre da nicht passiert. Also bei den Stürmern, die da waren, war ich dann wirklich, hat, glaube ich, nicht wirklich einer an mich gedacht.
Ich greife jetzt mal in die Mitte und nehme mal eben die Hupe weg. Ne? Mhm. Ist jetzt einfach mal so, ist jetzt unfair, kannst mir jetzt hier die gelbe Karte geben oder so. Jetzt kommt eine Frage von Christian Gentner und die ist so schräg und er hat sich da echt Mühe damit gegeben. Er hat recherchiert bei Union Berlin.
Okay.
Da, wo er spielt, in deinem, ich kann ja sagen Lieblingsclub, ne?
Herzensverein, ja.
Herzensverein. Ja. Hat er recherchiert und ist da auf eine Geschichte gestoßen und ich bitte um eine ehrliche Deswegen Antwort. Ist die Hupe weg? Ja, die ist jetzt einfach mal weg. Ich weiß, wie gesagt, ist unfair, aber was willst du machen, ne?
Und zwar habe ich hier bei Union Berlin das Gerücht gehört, dass du nach deinem Wechsel von Hansa Rostock zu Union Berlin darum gebeten hattest, dass du bitte einen Kragen an deinem Trikot angenäht bekommst. Ist es richtig, da Union in dem Jahr wohl keinen Kragen vorgesehen hatte an seinen Trikots und du extra gebeten hattest, weil du ja gern mit aufgestelltem Kragen gespielt hattest, dass du doch da bitte einen Kragen angenäht bekommst ans Trikot. Ist die Story denn wahr oder ist die frei erfunden? Viele liebe Grüße von Christian Gentner. Ciao.
Also die ist wirklich frei erfunden. Aber ich kann dir sagen, woher die kommt. Stefan Arndt, genannt der Dicke, hat damals gesagt, als ich gekommen bin, man muss dazu sagen, ich war dann mit 30 Jahren zur Union Berlin gekommen. Und davor waren schon ein, zwei Spieler, die aus der Bundesliga gekommen sind. Und da ging es dann eher so darum, oh, wieder so ein abgehalfteter Profi, der hier seine letzten Tage erleben will und eigentlich auch nicht mehr dafür da ist, hier wirklich noch Leistung zu bringen. Da hat Stefan Arndt, als er gehört hat, dass ich komme, hat er mit jemandem gesprochen, hat gesagt, wisst ihr überhaupt, dass der ohne Kragen nicht aufläuft? Und er hat damals den Fanshop geleitet. Und da haben die gesagt, wieso den Kragen? Ja, weil der spielt ja nur mit Kragen hoch. Das heißt, wenn der keinen Kragen hat, läuft der nicht auf. Und daraufhin kam das dann irgendwann mal, dass sie wirklich sich Sorgen gemacht haben, dass ich ohne Kragen nicht auflaufe. Aber das ist dann wirklich rein erfunden, dass ich dann irgendjemandem mal gesagt habe, ich brauche einen Kragen. Weil solche Ansprüche habe ich nie gestellt. Also ich habe jetzt nie die Ansprüche gestellt, ich muss das haben, sonst mache ich das nicht oder das. Das, also ganz so war ich nicht. Also das ist dann wirklich erfunden. Aber ich weiß, dass diese, aber nicht diese Geschichte, dass ich den Kragen wollte, sondern eher, dass mal jemand gesagt hat, der spielt ohne Kragen nicht. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das Stefan Arndt war. Und deswegen weiß ich nicht, deswegen fungiert die Geschichte noch. Und ich glaube, es hatte sogar Christian Arbeit erzählt. Weil Christian war damals noch im Kino tätig und wenn, dann kann diese Geschichte nur über ihn kommen.
Mediendirektor?
Genau.
Jetzt, bei Union?
Jetzt Mediendirektor. Kennengelernt, da war noch kein Mediendirektor.
Vielleicht hat der Christian Gentner da echt gut recherchiert. Ich glaube dir das jetzt mit dem Trikotkragen.
Also ich bin nirgendwo hingegangen und habe gesagt, ich spiele nur, wenn das oder das.
Wäre aber geil gewesen. Nee, los.
Das ist zum Beispiel, wo ich sage, so einen Blödsinn habe ich nicht gemacht.
Also wenn hättest du ein völlig anderes Trikot angehabt, der einzige mit Kragen. Nee,
so sieht Scheiß, total albern so Scheiß aus.
Ich schlecht genäht, geht auch immer ab. Beim Polohemd klappst du deinen Kragen nicht mehr hoch, ne? Nein. Hast du das mal gemacht als Trainer?
Nie. Mach ich auch nicht, ist ja vorbei. Also nochmal, ich bin ja kein Spieler mehr, alles gut. Und ich habe ja auch die meiste Zeit ohne Kragen gespielt, weil der Kragen war ja irgendwann mal wieder weg. Das war ja die Anfangszeit, das ist wie mit dem Stäbchen, mit dem Kaffeestäbchen. Da kommt was Neues, es hat keiner, also wird da eine Geschichte draus gemacht. Und irgendwann wird das ein bisschen mehr und dann wird es halt ein Markenzeichen. Und
ganz ehrlich.
Aber ich habe das ein oder andere.
Ganz ehrlich, dass ein Trainer mit einem Kaffeestäbchen im Mund an der Linie steht, das ist vielleicht auch, vielleicht ist es auch eine Geschichte. Vielleicht kann man sich da zumindest mal drüber unterhalten.
Macht er ja nicht mehr.
Macht er ja nicht mehr. Bei Union bist du Mitglied mit der Nummer 72, dein Geburtsjahr.
Du hast SC Paderborn auch.
Auch mit der Nummer 72?
Ja.
War die zufällig immer frei oder wurde die dann so freigeschubst?
Also bei Union hast du die Nummer nur gekriegt, wenn du die richtigen Leute kanntest. Ich glaube nicht, dass ich. Aber ich habe sie, das ist entscheidend.
Hat vielleicht jemand anders dann für dich darauf verzichtet?
Nee, ist ja manchmal so, dass der ein oder andere aussteigt aus dem Geschehen oder eben nicht mehr Mitglied ist und dann bleiben ja die Nummern frei, die werden ja nicht gleich wieder verteilt. Und wenn du dann rechtzeitig fragst und dann das Glück hast, dass die Nummer frei ist, so wie jetzt beim SC Paderborn, dann kann man die 72 haben und dann ist man zweimal Mitglied und hat zweimal die Mitgliedsnummer 72. Das mache ich dann aber erst, das habe ich dann erst gemacht, wenn es wirklich mehr geworden ist als nur ein Verein. Das muss ich auch sagen.
Mehr als eine Nacht, würde man sagen, in anderen
Zusammenhängen. Ja, also ich werde jetzt nicht Mitglied, um Mitglied zu werden, sondern ich bin dann wirklich Mitglied geworden, weil es mir dann auch wichtig war und weil ich dann finde, ich darf auch Mitglied werden, weil ich auch eine schöne Zeit hatte.
Was bedeutet dir der Verein Union, wenn du sagst, es ist eine Herzensangelegenheit, dein Herzensverein?
Ja, es ist ja geworden, weil man muss ja sagen, ich habe ja mit Union nie was zu tun gehabt, bevor ich da hingegangen bin. Also bis auf die Frank-Pagelsdorf-Geschichte. Also das ist ja dann eher Zufall, dass ich da hingekommen bin.
2002 bist du dann hin, ne?
So, ich glaube einfach, dass das lieber auf den zweiten Blick war für alle. Natürlich bin ich ein Spieler gewesen, der vielleicht nicht filigran aussieht. Aber das, was ich gemacht habe, ist...
Aussieht schon, aber das, was dann bei rumkam.
Das, was dann eher meine Spielweise ist, war dann eher halt, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe. Und dass ich vielleicht den einen oder anderen Meter mehr gelaufen bin, obwohl der Ball vielleicht schon im Aus war und dann nochmal nachgegangen bin und nochmal getackelt habe, auch den einen oder anderen mal wehgetan habe als Stürmer, was ein anderer nicht gemacht hat. Dann kam noch dazu, dass ich bei Union mit einmal die 2 getragen habe als Stürmer. Also da kamen ein paar Sachen dazu.
Warum das?
Weil keine andere Nummer frei war. Und ich habe immer mal gesagt, die 2, wenn mich einer fragt, ich sage, warum trägst du die 2? Ich sage, damit du immer genau siehst, wenn du hinter mir läufst, auf welchem Platz du bist. Deswegen, das ist dann halt so. Und das ist, ich habe auch Selbstvertrauen, ne?
Wow, das ist aber ein guter Spruch.
Ja, deswegen. Also von der war der, also nicht von der
Hast
war.
Hast du das mal dem Gegenspieler gesagt auf dem Platz?
Na gut, die haben ja oft nur den Rücken gesehen. Ein bisschen Geschwindigkeit hatte ich ja wirklich, also das muss man sagen.
Ja, klar.
Also, wenn mir einer hinterhergelaufen sind, dann sind sie wirklich hinterhergelaufen. Also, entweder haben sie mich vorher gekriegt, aber sonst sind sie dann oft hinterhergelaufen. Nachher vielleicht nicht mehr so, da wurde ich dann auch irgendwann mal ein bisschen langsamer.
3,7 Sekunden auf die ersten 30 Meter?
Ja.
Das ist schnell.
Das ist auch heute noch schnell.
Ja.
Das ist heute noch.
Erzählst du deinen Jungs das manchmal?
Ich erzähle dem einen oder anderen, der schnell ist, das gesagt, schnell ist das andere gehört auch noch dazu. Und wenn du dann das hast, was ich habe, dann kannst du wiederkommen. So lange brauchst du mir nicht erzählen, wie der Job geht. Ist ja manchmal.
Erzählst du den Spielern?
Na klar.
Das heißt, schnell ist das eine und das andere ist noch Ackern, ein bisschen, Einsatz, Tore schießen.
Als nur schnell sein. Weil das Talent hatte ich auch. Ich hatte noch ein, zwei andere, nicht Talente, sondern habe an ein, zwei Sachen mehr gearbeitet. Weil ich glaube, dann, wenn ich was habe, dann war ich wirklich ein Mannschaftsspieler. Dann war ich wirklich jemand, der dann auch in vielen Mannschaften auch dann einen gewissen Stellenwert hatte, weil ich eben auch gearbeitet habe und nicht nur mich feiern lassen habe.
Was sagen die Spieler denn dann, wenn sie das von dir gesagt bekommen?
Ich glaube, die meisten mit einem Lächeln.
Die wissen
deswegen weiß ich ja, wo ich gespielt habe und wann ich gespielt habe und mit wem ich gespielt habe. Und da waren schon ein paar klangvolle Namen bei. Deswegen, einige möchten da gerne hinkommen.
Du hast auch einen Gründerstein seit 2005 bei Union. Da steht drauf, wir sehen uns. Mhm. Willst du da mal arbeiten eines Tages?
Nein, auch wenn viele das glauben. Also mein Ziel ist nicht, Trainer von Union zu werden. sondern wir sehen uns bedeutet, dass ich immer wieder komme, bedeutet, dass es, ja, irgendwann entscheidest du dich für einen Verein und sagst, das ist das hier, das ist, und ich sag mal immer, wenn du Fan bist, dann willst du manchmal nicht immer wissen, was im Verein wirklich abläuft. Jetzt weiß ich viel mehr als der manche andere. Und ich bin ja nicht Fan geworden, weil da besondere Leute gearbeitet haben, sondern ich bin wegen, wie die Jungs da umgehen, wie die Leute miteinander umgehen, dass viele, die sind abgestiegen. Und das habe ich heute noch, habe ich Geschenke gekriegt vom Fan, als wir abgestiegen sind, als Kapitän. Das ist meine größte sportliche Niederlage damals gewesen, dieser Abstieg hier natürlich auch. Und da kam einer zu mir, klopfte mir auf die Schulter und sagte, Baume, mach dir keine Gedanken, Unioner steigen nicht ab, wir wechseln nur die Liga. Habe ich den angeguckt.
2-4 war das, beim Abstieg in die dritte Liga.
Ja, und das war so ernst und die Blume habe ich immer noch. Unioner steigen nicht ab, wir wechseln nur die Liga. Wir wollen nur andere Städte und neue Leute kennenlernen. Da habe ich gedacht, Alter, meint der ernst? Also das war dann so, wo ich gedacht habe, ja, alles klar, so ticken die aber auch. Und da siehst du halt, dass das für sie, und das gibt es nicht oft, ja, jeder Verein redet von dieser Besonderheit. Ich glaube, dass dieser Verein das hat. Über, wir bauen das Stadion alleine, wir helfen dabei, wie die Leute mit dem Verein umgehen, im Positiven wie im Negativen. Das Weihnachtssingen ist von Union. Jeder Verein in Deutschland macht jetzt Weihnachtssingen. Das ist aber nicht euer Weihnachtssingen, sondern das hat Union erfunden. Mit 12 Leuten am 23. über den Zaun geklettert. Das ist dann halt was Besonderes.
Warst du dabei bei den 12 Leuten?
Nein, da war ich nicht dabei.
Aber ausnahmsweise nicht.
Aber ich habe die ersten mitgemacht, wo dann eben nur 1.000 Leute da waren, wo dann eben 5.000 Leute da waren, wo das immer größer wurde. So, und das sind einfach Geschichten, die gehören halt zu diesem Verein. Auch der Umgang mit den Spielern. Da ist halt jeder ein Fußballgott. Ja, da wird nicht in diesen 90 Minuten gepfiffen. Da wird, kann ein Beispiel sagen, das habe ich nur am Stadion erlebt, da war Büskens war Trainer von Greuther Fürth. Und Greuther Fürth liegt zur 75. Minute 4-0 vorne bei Union. Und das ganze Stadion fängt an zu feiern. Und das nicht aus Hohn und Spott, sondern die haben ihre Mannschaft gefeiert. Ich habe mit Union Berlin 7 Stück in Köln gekriegt. Das war, glaube ich, heute noch die höchste Niederlage, die ich irgendwann mal gekriegt habe. Habe ich 7 Stück beim 1. FC Köln gekriegt. Da war Friedhelm Funkel Trainer. Ein Spiel werde ich nie vergessen. Und dann gehst du zu diesem Fanblock und die feiern. Und nicht sarkastisch oder so, wie das heute ist. Was wollt ihr? Sondern wirklich, Jungs, macht nichts. Nächste Woche sind wir wieder da und wir freuen uns und macht weiter. Und das war ehrlich gemeint. Das sind Sachen, die vergisst du nicht. Gerade in diesen Situationen, gerade in diesen schwierigen Situationen. Aber einfach was Besonderes. Gibt es viele solche Momente für mich, die ich da erlebt habe.
Wenn du dann Union-Spiele jetzt verfolgst, wenn du mal im Stadion bist, bist du dann als Fan da und gehst entsprechend auch dann mit, was die Kulisse angeht?
Nein, überhaupt nicht. Aber das habe ich auch sonst nicht gemacht. Also selbst wenn ich wo ich keinen Job hatte und ich bin in die Stadien gegangen, bin ich jetzt keiner, der bei den Toren hochgesprungen ist oder irgendwas, sondern ich gucke eigentlich immer neutral. Aber das mache ich eigentlich bei fast jedem Spiel, also dass ich neutral gucke. Das gibt es ganz selten, dass ich. Also dann ist die deutsche Nationalmannschaft, wo ich sage, jetzt fieber ich mit, oder Bayern München im Endspiel, wo ich da eine deutsche Mannschaft im Endspiel sehe, Eintracht Frankfurt, wenn die weit kommen im UEFA Cup, dann fieber ich mit, aber nicht, sonst gucke ich eigentlich oft neutral.
Du hast dann mit einer weiteren Union-Legende in Cottbus zusammengespielt.
Ah ja, ich habe gespielt und er hat noch nicht gespielt. Er war im Kader.
Es handelt sich um
Thorsten Matuschka.
Baumi, Junge, hier ist der Tusche, mein Kleiner. Wir haben in Cottbus zusammengekickt und da wollte ich mal fragen, ob deine linke Klebe immer noch so brachial ist wie früher in Cottbuser Zeiten oder immer noch so wie ein Tippkicker von früher, oben drauf drücken und dann schnallt der Fuß nach vorne. Ansonsten, Baumi, geiler Typ, geiler Trainer, geiler Erfolg, freut mich, bleib wie du bist. In diesem Sinne, das Tuschilein, bis denne.
Ja, ich glaube, Tusche hat recht. Das ist immer noch Tippkick. Tippkick hat übrigens Frank Pagelsdorf damals erfunden. Da hat dann damals als Trainer immer gesagt, wenn ich geschossen habe, sieht aus wie bei einem Tippkick-Männchen. Hat dann immer so auf den Kopf gehauen. Also die Geschichte kommt dann von da. Aber mit links sieht das immer noch komisch aus. Also wie gesagt, ich habe zwar das ein oder andere Tor mit links gemacht, aber warum der reingegangen ist, wüsste ich heute nicht. Würde ich heute keinem erklären.
Was hältst du von jemandem, der sich selbst Tuschilein nennt?
Oh, ist halt Tuschi. Ich glaube, Tusche hat was geschafft und da muss man auch sagen, Tusche war auch, wir haben ja in Cottbus, war er ja auch nicht der Spieler schon und ist ja auch jetzt zum Ende, muss man ja sagen, ist er ja dann, hat er sich ja dann auch zu einer wirklich dann wirklichen Union-Legende hochgearbeitet. Aber Tusche hat auch in der Oberliga bei Union angefangen, ne? Das muss man auch mal sagen, ne? Der ist über die Oberliga, Regionalliga, über die Regionalliga, dritte Liga und über die dritte Liga, zweite Liga, ne? Also der ist einen ganz, ganz langen Weg mit Union gegangen und hat auch nicht immer gespielt, hat auch Phasen, wo er nicht gespielt hat. Und das zeichnet den einen oder anderen eben halt guten Fußballer aus, indem er nicht, und Tusche hatte immer Talent, ja, aber hat sein Talent nicht immer genutzt. Und dann hat er es irgendwann mal begriffen und dann wurde er einfach ein Spieler, der immer irgendwo was Besonderes hatte. Und das hat er über einen langen Zeitraum bei Union hingekriegt. Und das waren nicht nur die Standards, ne? Also nicht, dass er nur von seinen Standards gelebt hat, sondern er hat auch den einen oder anderen geilen Kick gemacht. Und das ist immer wichtig, dass du nicht nur Talent hast, sondern dass du ihm halt mit dem Talent auch was anfangen kannst. Und ich weiß noch, damals gibt es diese Geschichte bei Tusche, kam dann von irgendeinem Dorfverein mit dem Fahrrad gefahren bei Ede Geier. Und Ede Geier hat gesagt, pass auf, bist ein guter Kicker, nimm 10 Kilo ab, kannst du mittrainieren. Und so begann die Zeit von Tusche bei Energie Cottbus. Der musste dann aber wirklich erstmal 10 Kilo abspecken. Ja, und das hat er dann gemacht. Und so ging dann so nach und nach, hat er sich nicht gleich in Cottbus durchgesetzt. Ja, musste dann auch den Weg über Union gehen, ist dann in die Oberliga gekommen. Und darüber hat er sich dann einfach Woche für Woche, Jahr für Jahr weiterentwickelt. Und deswegen hat er seine Spiele bei Union gemacht. Ne? Und deswegen ist er auch zu einer Legende geworden. Aber, und das ist das, was bei vielen eben nicht ist, der hat nicht nur auf sein Talent gebaut, sondern hat auch mit dem Scheiß gearbeitet und der hat genug Flausen im Kopf gehabt. Der war schon.
Was sind Flausen im Kopf?
Hat schon die ein oder andere Scheiße gebaut.
Ich kenne diese Begrifflichkeit nicht.
Ja, ich auch nicht. Und Tusche war eben kein Spieler, der. Ja, er war garantiert nicht jeden Tag um 10 zu Hause. Ja, ich glaube, wenn der bei McDonald's gesessen hat, dann hat er auch wirklich McDonald's gegessen. Und trotzdem hat er einfach dann den Kick irgendwann mal gekriegt und hat eben nicht nur, war nicht nur der lustige Typ oder der nette Typ, sondern hat dann irgendwann mal wirklich an, auch am Fußball zu arbeiten. Und das hat ihn, und das finde ich eben, was ich vorhin über Fußballer gesagt habe, das sind dann wirkliche Fußballer, die dann eben sich nicht darauf ausruhen, dass ihnen irgendeiner erzählt, dass sie was können, sondern auch damit arbeiten. Hat leider nicht jeder.
Wir reden schon wieder über Essen. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Es gibt in Cottbus einen Griechen, in Silo. Der heißt der Grieche. Und Tomislav Piplica kommt jetzt mit einer Frage für absolute Phrasenmäher-Feinschmecker.
Hallo Baumi, mein Freund. Kannst du dich an meine Geburtstagparty im griechischen Restaurant in Silo erinnern? Gruß, Piplica.
Das war die legendärste Geburtstagsfeier, die ich mit Spielern gefeiert habe. Das Ding ist wirklich Legende, was da abgegangen ist. Das ist dann wirklich mit nichts zu beschreiben. Wir sind hin, war alles super. Am Anfang waren sogar noch Gäste da. Irgendwann waren die Gäste raus. Und dann, glaube ich, haben wir den Griechen von links auf rechts gedreht. Da von Gläser, die nicht mehr heil blieben, von wir auf den Tischen getanzt. Bisschen umrenoviert, würde ich sagen, würden andere sagen, höflich ausgedrückt. Ein Abend mit Tanz, mit Gesang, mit allem, was dazu gehört. Und das war mit einer, wirklich, das war die legendärste Spielergeburtstagsparty, die ich hier mitgemacht habe. Und der Höhepunkt, ich bin dann, glaube ich, irgendwann mal um 2 raus, bin 100 Meter gekommen und dann stand die Polizei und hat die Kelle rausgeholt, weil die haben schon auf uns gewartet, alle.
Du bist gefahren?
Ich bin gefahren, ja.
Und hattest natürlich nichts getrunken?
Ich hatte wirklich nichts getrunken. Überraschend nicht, weil ich dann wirklich, wenn ich nach Berlin fahre, auch abends, vielleicht habe ich am Anfang mal ein Bier getrunken, aber nicht, dass ich dann wirklich, wirklich besoffen, weil dann dieses habe ich dann heute noch, dass ich sage, es gibt dann Sachen, die man nicht machen sollte. Und ich durfte dann auch pusten und ich durfte dann auch weiterfahren, also dementsprechend war auch alles okay. Aber das war eine Feier, die ging, die habe ich auch nie wieder erlebt, so dass Pipi dann nächsten Tag wirklich hin ist und auch wirklich auch alles sauber bezahlt hat. Und
inklusive Einrichtung? Inklusive Einrichtung, oder?
Ich glaube, inklusive das, was nicht mehr heil war. Aber ich glaube, der Grieche wurde sehr gut entschädigt und er hat, glaube ich, ich bin fest davon überzeugt, keinen Verlust gemacht.
Warum ist es so eskaliert? Warum sind dann Gläser durch den Raum geflogen?
Ich weiß gar nicht, ob das eskaliert ist. Ich glaube, das gehört einfach dazu.
Positiv eskaliert.
Ich habe von Aufstiegsfeiern bei Energie Cottbus gehört. Im Stadtwächter, da war, nachdem die Feier vorbei war, kein Glas mehr heil. Also da mussten die, glaube ich, die kompletten Gläser neu zahlen. Also Legende.
Stadtwächter ist ein Restaurant in Cottbus? Oder?
Stadtwächter ist eine Bar, Restaurant, nicht eine Bar in Cottbus. So, und da ist, glaube ich, auch kein Glas heil geblieben. Deswegen gehörte das einfach dazu, dass irgendwann mal Gläser und alles, was irgendwie Spaß macht, dann eben nicht mehr heil bleibt. Und dementsprechend war das auch eine Party, habe ich nie wieder erlebt.
Wer waren so die Antreiber bei dieser Party?
Pibi. Pibi und seine Frau. Es war ja auch Pibis Geburtstag. Fragelda Silva war dabei. Franklin war dabei. Oh, ich glaube, ich vergesse jetzt den einen oder anderen. Aber das war mal eine interessante Geschichte. Also das war einfach... Ja, legendär. Mit, wie gesagt, mit allem. Mit Tanz und dann jetzt nicht einfach, wir sitzen mal, machen wir hier mal einen Partytanz, sondern wirklich mit Beine hoch, mit. Einfach geil.
Bist du ein großer Sänger bei Partys dann?
Wenn deutsche Musik kommt, ja. Wenn es die richtige Musik ist, auch im Auto. Ich glaube, gibt mehrere Videos mittlerweile von meinen Töchtern und mir, wo wir rumtrellern, wo wir machen und ich singe auch gerne. Ich singe auch gerne falsch und mache mir auch keine Gedanken, ob der Text richtig ist, sondern ich singe halt.
Du hast mal in dem Interview gesagt, du singst gerne unter der Dusche. Ist das noch aktuell?
Ja, jetzt hier nicht mehr, weil ich nicht mehr alleine dusche. Aber früher gibt es so diese eine oder andere Geschichte, wenn Musik läuft. Und ich habe ja dann oft auch deutsche Musik an. Dann hörst du mich richtig singen. Auch im Auto, wenn ich nach Berlin fahre oder nach Paderborn fahre. Da kann passieren, dass ich eine Stunde Helene Fischer durchsinge. Oder Herbert Grönemeyer oder Heinz-Rudolf Kunze. Also da bin ich mitten bei.
Du fährst dann mit 160, 180, schneller, langsamer, man weiß es nicht, über die Autobahn.
Man weiß es, ich fahre relativ zügig, wenn es geht.
Und singst Helene Fischer.
Und sing Helene Fischer und sing Helene Fischer sehr gerne.
Mach. Du grüllst dann atemlos mit komplettem Text und...
Ja, ich glaube, den einen oder anderen Text kenne ich nicht, dann singe ich irgendwas, aber ich bin schon dabei.
Und das gibt dir ein gutes Gefühl und lenkt dich ab.
Ja, ich glaube, ich habe mal in einer Radiosendung bei Energie Cottbus, als ich bei Energie Cottbus war, war ich in einer Radiosendung. Vom Haussender hätte ich beinahe gesagt. Cottbus Radio war ich drin und dann habe ich im Radio griechischer Wein gesungen. Und Timo Ross kam nächsten Tag zu mir und sagt, das erste, was meine Frau gesagt hat, du kannst richtig geil singen. Siehst du, sag ich, Rosso, ich hätte auch was anderes werden können.
Im Radio hast du griechischer Wein gesungen. Radio, was ist das denn gewesen? Radio Energy.
Genau.
Radio Energy.
Nee, Cottbus der Sender.
Radio Energy Cottbus.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Frag mich jetzt nicht genau, wie der heißt.
Warum duschst du nicht alleine hier?
Doch, ich dusche alleine, aber es sind ja drei Kabinen. Also ich dusche immer noch alleine, also die Sorge ist nicht.
Beim Verein jetzt.
Ja, aber ich will jetzt mein Trainerteam jetzt nicht mit meinen, obwohl das ein oder andere singe ich auch mal unter der Dusche, aber ich glaube, die haben mich schon erwischt, wo ich denn gesungen habe unter der Dusche.
Ich guck mal, ob wir die Aufzeichnung von dem Sender in Cottbus noch bekommen können. Müssen wir mal nachreichen. In Cottbus hast du damals auch, wie eben schon von dir erwähnt, unter Pat Sander gespielt. Und wir hören mal rein. Der Gute hat uns dankenswerterweise eine Frage geschickt.
Hallo Baumi, hier ist dein Ex-Trainer und Kollege Patrick Sander. Eins brennt mir auf der Seele und zwar, was hast du damals in Cottbus gedacht, als ich dich Rechtsverteidiger habe spielen lassen?
Ja, habe ich gedacht. Das wird mal interessant. Vom Stürmer waren Oberhausen, bei Rot-Weiß Oberhausen, haben wir eine rote Karte gekriegt. Und dann hat Pat mit einmal gesagt, so, jetzt spielen wir hinten rechts. Und da habe ich gedacht, okay, gucken wir mal. Das, was ich immer wusste ist, und das muss man sagen, da ich natürlich eine gute Grundgeschwindigkeit hatte, ich glaube auch ein sehr, sehr guter Zweikämpfer war, habe ich viel für einen Rechtsverteidiger mitgebracht, was dann einfach das Absichern war. Was ich natürlich nicht so konnte ist, ich sag mal 90 Minuten, wenn ich heute sehe, was Rechtsverteidiger an Offensivaktionen haben, anlaufen, das konnte ich nicht. Das war Pat, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt egal, weil ich die rechte Seite dicht gemacht habe. Schnelligkeitsmäßig kam so keiner an mir vorbei oder ganz wenige. Und Zweikampf war ich jetzt auch nicht der Blindeste. Also von der war das gut. Aber im ersten Moment habe ich schon gedacht, okay, das wird mal eine interessante Kiste. Aber das weiß ich noch, das war Rot-Weiß Oberhausen. Haben sie noch zweite Liga gespielt. Da habe ich dann wirklich als Rechtsverteidiger angefangen.
Du hast dich auch mal selbst aufgestellt als Rechtsverteidiger in einer Traumelf.
Das kann durchaus sein, aber dann habe ich wahrscheinlich Gigantenstürmer vorne gehabt. Deswegen habe ich mich definitiv als Rechtsverteidiger aufgestellt.
Es gibt eine Seite, die heißt Meine Traumelf. Da hast du meine Traumelf aufgestellt. Und
ja,
das machen wir im Phrasenmeer auch immer zum Abschluss. Da kommen wir in Kürze hin. Eine kurze Top-Elf kannst du dann aufstellen.
Aha.
Kannst du auch aufstellen, wen du willst. Also ob du Mitspieler aufstellen willst oder Spieler, die du jetzt trainierst oder trainiert hast. Vorher habe ich eine andere Frage. Hast du zu allen Clubs, bei denen du mal warst, noch eine gute Bindung? Weil ich glaube, selbst nach Aurich hast du noch eine Verbindung, ne?
Ja, eine Verbindung wird ja schwer, weil die Leute, die damals da waren, immer weniger sind. Aber es ist schon so, dass ich mir schon auch das ein oder andere Mal angucke, wo die Jungs stehen. Da sind ja dann nach und nach immer weiter abgestiegen. Es gibt auch noch zwei, drei, die in Aurich wohnen, mit denen ich noch Kontakt habe. Auch das ist immer so. Und ich fahre jetzt auch das erste Mal nach langer Zeit im Urlaub zum Kumpel nach Aurich und will mal eine Woche da sein, weil meine Frau war noch nie da. Den habe ich dann nach meiner Aurich-Zeit kennengelernt und bin gespannt. Also ich freue mich einfach mal wieder da zu sein. Und Kontakt zu allen Vereinen ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Ich habe zu Magdeburg zu dem einen oder anderen noch Kontakt. Ich habe zu Energie Cottbus lange Kontakt gehabt, aber da hat sich halt auch viel verändert. Zu Rostock hatte ich auch lange Kontakt, zu Pike ab und zu mal, aber dann eher beruflicher Art, jetzt nicht mehr. So, also es ist, glaube ich, auch schwer, wenn du so lange auch bei einigen Vereinen gespielt hast, dass du jetzt zu jedem Kontakt hast. Aber das ist schon so, dass ich immer noch weiß, wo ich herkomme. Und das ist schon so, dass ich auch immer noch dem einen oder anderen Verein dann auch dankbar bin, weil die haben dann auch alle, sag mal, den Weg dann mitgeebnet, ob es Dynamo Schwerin war, Sportvereinigung Aurich, Hansas oder so. Also wir reden immer von Union, aber Hansa ist schon ein ganz besonderer Verein für mich auch, weil ich da auch nicht nur Positives erlebt habe. Ich bin bei Hansa Rostock 3-mal rausgeflogen. Es ist auch so ein bisschen so ein Zwiespalt mit diesem Verein, aber ich habe Hansa Rostock alles zu verdanken, was Bundesliga angeht. Und das ist auch für mich ganz wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Ich habe ein sehr, sehr schönes Jahr in Wolfsburg gehabt. Ich habe eine geile Zeit bei Energie Cottbus gehabt, auch dann mit den Fans, mit den Ultras. Auch heute noch mit dem einen oder anderen Kontakt von den Jungs, die früher ein bisschen schräger unterwegs waren. Das sind einfach so Dinge, die für mich auch Fußball ausgemacht haben und auch heute noch Fußball ausmachen.
Bei Hansa bist du 3-mal rausgeflogen, 2-mal als Spieler, 1-mal als Co-Trainer. Wenn du jetzt sagst, du hast noch Kontakt zu den Jungs, die früher ein bisschen schräger drauf waren bei Energie, das ist eine Verbundenheit zu einzelnen Fans, zu einzelnen Ultras.
Ja, auch mit zu ihrer Art, wie sie mit dem Verein leben, ne? Also ich sag mal, gibt schon den einen oder anderen, die dann halt diese besondere Art zu dem Verein haben, die dann halt eben in diese Ultragruppen reingehören. Die sind jetzt auch alle älter geworden, aber die haben diesen Verein, die lieben diesen Verein heute noch, auch wenn er jetzt in der Regionalliga spielt. Die kümmern sich um das Museum, die kümmern sich um die Traditionsmannschaft, wo ich jetzt Mitglied geworden bin. Und dann hat man einfach auch diesen Kontakt dahin, weil für mich ist dann wichtig, dass sie das leben. Das ist ja Fußball für mich. Also Fußball leben ist ja nicht, dass der eine sagt, der Verein oder der. Ich habe das Glück gehabt, in vielen Vereinen zu spielen und habe auch das Glück gehabt, in vielen Vereinen eine hohe Akzeptanz zu haben. Aber ich kenne viele Jungs, die einfach für diese Vereine, für ihre eigenen Vereine alles geben. Das ist in Rostock, kenne ich so viele Jungs, für die Hansa alles, nichts geht über Hansa. Das Gleiche ist bei Union und das Gleiche ist bei Energie Cottbus. Ich finde, man muss halt dann auch alles akzeptieren und oft mögen sich diese Vereine ja auch nicht. Aber das ist Fußball, das ist ja diese Leidenschaft, die wir wollen, dass wir diesen einen Verein haben, den wir mit allen haben und unterstützen, was wir haben, im Positiven wie im Negativen. Und da habe ich viele Jungs kennengelernt, auch viele Jungs hier aus Paderborn, die schon mit uns in die Regionalliga abgestiegen werden und dann diesen Weg wieder hochgehen und jetzt wieder runtergehen und die immer da sind. Und ich finde, das macht den Fußball aus.
Bist du mit denen im regelmäßigen Austausch dann?
Ja, regelmäßig ist immer die Frage, was ist regelmäßig? Also regelmäßig ist jetzt nicht, dass ich jetzt jede Woche mit den Jungs immer telefoniere, aber ich glaube, wichtig ist, wenn sie mich anrufen, ja, wenn ich die Nachricht kriege aus Cottbus, guck mal bitte, ob das okay ist oder können wir mal telefonieren, dann telefoniere ich. Und das mache ich mit den Magdeburgern, das mache ich mit den Rostockern eher weniger, da sind jetzt nicht mehr so viele in diesen Gruppen drin. Ja, das mache ich mit den Unionern, weil das immer mal auch einfach mal auch normale Gespräche gibt. Auch geht nicht darum, dass man immer telefoniert, aber man sieht sich ja auch mal wieder und dann finde ich das immer wichtig.
Was schicken die dir, wenn sie dich fragen, ist das okay so?
Nee, gar nicht. Es geht dann einfach darum, jetzt, ich sag mal, es geht jetzt immer darum, es gibt ja auch immer gewisse Sachen, die sie organisieren. Ich sag mal, jetzt in Cottbus haben wir das letzte Mal telefoniert, weil die Traditionsmannschaft neu aufgestellt wird. Da kümmert sich ja nicht der Verein drum, sondern da kümmern sich dann vielleicht mit dem Verein Leute drum. Und wird dann halt auch gefragt, wie geht's dir? Kannst du dir vorstellen, mitzumachen? Wir schicken dir dann, wer alles mitmacht und so weiter und so fort. Und dann kommen natürlich auch Fragen, wie geht's dir? Ja, guck mal jetzt hier, wir sind in einer schlechten Situation. Wie siehst du das? Ich glaube, das sind ganz normale Gespräche, die dann auch nicht nur, sondern einfach wie einfach Leute, die Fußball mögen, die sich untereinander unterhalten.
Wärst du selbst Ultra, wenn du kein Trainer wärst und kein Spieler geworden wärst?
Nee, ich wäre kein Ultra geworden. Ich liebe Fußball mit allem, was ist, aber ich glaube, ich wäre dann einfach Fußballfan geblieben. Aber ich wäre
heißblütiger.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich heißblütig bin. Ich bin ja jemand, der auch Fußballspiele sehr neutral guckt, das habe ich ja schon gesagt. Ich wäre aber keiner, der jetzt gesagt hat, also ich sag mal, es gibt ja bei Union diese Zeile, wir folgen dir bis in den Tod. Finde ich gruselig. Also allein das zu singen, finde ich, ja, weil sowas, das ist ein Verein. Es gibt ja viele solche Vereinslieder, ja. Ohne dich geht gar nichts und weiß ich was alles. Viele können ohne Vereine gar nicht leben, weil das ihr Lebensinhalt ist. Also da bin ich weit von weg. Aber ich akzeptiere das alles und ich finde das auch gut, dass es dann auch, ich sag mal, in diesen Gruppen sich auch dann trifft, macht, organisiert, für den Verein alles tut. Und das ist ja vielfältig.
Unterstützt du die dann in einer gewissen Hinsicht?
Wenn ich das kann, ja.
Finanziell auch?
Nein.
Sondern eher mit Ideen, Kontakten?
Na, einfach nur mit Reden, aber ich bin jetzt nicht der und sage, ich habe da eine Idee oder weiß ich was, um Gottes Willen, also da sind wir weit von weg. Sondern es geht einfach darum, dass man einfach, wenn man zum Gespräch kommt, dass man, ich sag mal, vernünftige Antworten gibt. Es gibt ja auch immer diese, wie siehst du das oder wie siehst du das nicht? Also ich gehe jetzt da nicht irgendwie hin und sage, ich gebe dir jetzt 1,50 Euro, damit du die Farben kaufen kannst und sowas alles. Also ganz bestimmt nicht. Aber es geht ja auch nicht darum.
Wie findest du die Nachrichten, die Botschaften, die Banner, die aktuell von den Ultras aufgehängt werden?
Ich finde, wir sollten uns die alle durchlesen. Und wir sollten auch da uns Gedanken drüber machen, über die Banner. Ob ich jedes Banner gut finde, das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich finde schon, dass sie schon den Nerv treffen und dass sie schon oft dann auch auf nicht Missstände, aber auf Sachen aufmerksam machen, die vielleicht den Fußball nicht mehr gut machen. Und ich finde das ganz wichtig. Ich finde das auch ganz wichtig, dass sie sich Gehör verschaffen. Dass sie nicht einfach alles über sich ergehen lassen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und deswegen lese ich mir diese Banner auch durch und mache mir auch Gedanken darüber.
Bekommst du das denn hin, dass du im Spiel beispielsweise an der Linie stehst und
ja, dann mal rüber guckst? Die hängen ja meistens vorher und nachher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Spiel mir die Banner durchlese, aber die hängen ja meistens vorher und die sind ja auch im Fernsehen zu sehen und sowas alles. Und das ist schon so, dass das ein oder andere einfach, ich halte das einfach für wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und das nicht einfach abschieben, sondern da gibt's schon das eine, warum darf der Fußball dabei sein oder nicht? Ich finde das wichtig, dass der Fußball funktioniert. Ja, weil es auch der Gesellschaft zeigt, dass es weitergeht und dass man mit guten Plänen auch gute Sachen weitermachen kann. Trotzdem kann ich die Kritik verstehen, dass sie damit nicht einverstanden sind oder dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht entzweien. Also das kann ich alles nachvollziehen und das finde ich auch wichtig, dass man sich darüber mehr als nur einen Gedanken macht.
Welche Botschaft ist dir da aktuell im Kopf, bei der du sagst, da bin ich voll dabei?
Gibt es keine. Deswegen habe ich gesagt, es gibt ja viele Botschaften, wo ich denke, ja gut, jetzt mal aufpassen. Mhm. Aber das Entscheidende ist ja nicht, ob die Botschaft immer ankommt, sondern das Entscheidende ist ja, dass man darüber sich Gedanken machen muss, dass man nicht einfach sagen kann, wir gehen zur Tagesordnung über oder sondern wir, ich finde schon, dass das, was sie da, nicht alles, aber das, was sie da uns auch sagen, sollten wir schon drüber nachdenken. Wir leben nicht in einer Parallelwelt, auch wenn das manchmal so scheint, sondern wir leben mit den Jungs, ne? Wir leben mit den Fans, wir leben mit den Zuschauern und nicht in einer eigenen, auch wenn das manchmal so dargestellt wird, ne? Sondern ich finde, das ist schon immer ein Geben und Nehmen und das sollte auch so bleiben.
Das eine geht ohne das andere nicht, ne? Also soll es auch gar nicht. Das ist ja im Endeffekt ja, ein Gesamtpaket,
was anderes. Es geht ja im Moment ohne das andere. Das eine geht ja ohne das andere.
Es würde gehen, aber es macht keinen Sinn und keinen Spaß.
Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil dann das nicht mehr das ist, was es ist. So, und das ist ja das, worum es geht. Und es geht ja auch darum, dass das, was wir da lesen, ja auch, ich sag mal, ja oft auch ein Schnitt durch die Gesellschaft ist. Also die Diskussionen, die geführt werden, da fand ich viele schwachsinnig. Also wir waren nicht dafür verantwortlich. Also wenn man das Konzept der DFL sich mal betrachtet, und das war ein sehr, sehr gutes Konzept, wenn man da die Diskussion am Anfang hört, warum werden die Fußballer getestet und die Krankenschwester nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die DFL hat es organisiert, das wird bezahlt von der DFL, das kostet richtig Geld, aber das hat nichts mit der Krankenschwester zu tun. Ich hoffe, dass alle Krankenschwestern und Ärzte getestet werden, aber das hat ja nichts mit dem Fußball zu tun. Das hat was mit denen zu tun, die das zu organisieren haben. Und da musst du halt das Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass das auch gemacht wird. Und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist mein Problem. Und ich finde, dass der Fußball viel Positives bewirkt hat. Viel gezeigt hat, was man machen kann mit einem guten Konzept. Dass das Leben weitergehen kann, dass man zur Normalität übergehen kann. Und ich finde, das hat der Fußball gezeigt. Und ich glaube, das ist wichtig. Und nicht einfach nur sagen, die dürfen und die dürfen nicht. Sondern ich finde, mit dem Fußball hat sich auch vieles andere gelockert. Hat auch vieles andere ist in Bewegung gekommen, was jetzt wieder normal scheint. Und da hat der Fußball meines Erachtens eine Vorreiterstellung gehabt. Und das übrigens nicht nur im Fußball bei uns, ne? Weil ich glaube, wenn der deutsche Fußball, wenn die DFL das nicht so hinbekommen hat, dann würde in England und in Frankreich ja nicht, und in Italien noch heute noch nicht gespielt werden. Also da wurde schon mal was geleistet, ne? Also ich finde, das ist eine Riesenarbeit gewesen.
Stimme ich dir zu? Komplett. Da hatte die deutsche Bundesliga eine große Vorreiterrolle und wurde weltweit beachtet. Wir kommen langsam zum Ende, was eigentlich schade ist. Also ich würde auch vorschlagen, ich komme nochmal wieder und wir machen nochmal irgendwann eine dritte Folge. Ein Neffe von dir hat eine Frage.
Ein Neffe von mir.
Hallo Steffen, kannst du dich noch erinnern an unseren großen Winterurlaub 2000 zum Jahreswechsel, wie wir mit der großen Familie viel Spaß hatten, gemeinsam gelacht haben, gemeinsam auf die Fresse gefallen sind, auf dem Berg. Was bedeutet dir dieser Familienurlaub allgemein und Familie? Liebe Grüße, Michael.
Ja, da bin ich das erste Mal wieder Skier gefahren. Das war zum Jahrtausendwechsel. Muss man sagen, der Winterurlaub war für die besser als für uns. Muss man sagen, hat mein Schwager an der Rezeption vorher angerufen und hat das Zimmer getauscht. Das heißt, ich habe eine Baustelle gehabt mit meiner Frau oder meine Frau und ich, wir haben eine Baustelle gehabt und die haben unser Zimmer gekriegt. Das haben wir dann aber erst viel später rausgekriegt. Aber insgesamt war gut. Wir hatten dann, ich habe das erste Mal, ich weiß nicht, ob man kennt, so diese Big Four Chia, diese dicken, mit denen sind wir dann auf den Bergen hoch und sind dann da wirklich runter und haben uns dann wirklich auch dermaßen gepackt. Heute würde jeder sagen, ein Fußballer darf nicht Skifahren wegen den Knien. Ich habe keinen Fußballer kennengelernt, der sich beim Skifahren verletzt. Auch nicht beim Motorradfahren. Also Kreuzbandrisse hole ich mir woanders. Und auch das habe ich als Fußballer gemacht. Und das war schon ein geiler Urlaub. Dann draußen, das Hotel selbst, da war einiges nicht so gut. Aber Familie, gerade auch in der Enge, wie wir es gemacht haben, das ist schon, ja, schon schöne Erlebnisse gewesen.
Redest du mit deinem Schwager noch?
Ja, na klar.
Warum hat er das gemacht?
Weil er eigentlich ein Zimmer hatte, da waren meine Neffen noch klein, die sollten mit im Zimmer sein und er wollte mit meiner Schwester ein Zimmer alleine haben. Und dann hat er gesagt, du, passen Sie auf, wir sind frisch verliebt, das wäre doch schon schön, wenn wir die Kinder in ein anderes Zimmer. Und dann hat man gesagt, das machen wir dann sehr gerne. Und dann musste halt einer ins Gras beißen, die wussten natürlich nicht, dass wir zusammengehören. So.
Und dass ihr auch noch immer frisch verliebt seid, also von daher?
Ja, nur frisch verliebt bedeutete bei uns, wir haben dann schon unser Baby noch im Zimmer gehabt, da war nämlich mein Kleiner ein Baby. Wir waren dann nicht allein im Zimmer und wir haben dann auch nicht gesagt, wir brauchen ein Einzelzimmer. Also ganz so schlimm war bei uns nicht. Aber Fakt war, dass wir dadurch ein Zimmer hatten, was unterirdisch war und die dann halt in gutes Zimmer.
Ihr wart auch nie wieder da in dem Hotel dann, so
nie
klingt
wieder.
Das.
Nie wieder. So gut war das Hotel nicht. Da war der Familienurlaub mit der Familie wichtig, aber das Hotel selbst war eine Katastrophe.
Zum Ende kommen wir jetzt mit den Fragen aus der Phrasenmäher-Gruppe, die es auf Facebook gibt. Da tauschen wir uns zwischen den Folgen, rund um die Folgen immer aus. Gibt es viele Hörer, die tolle Ideen haben, die auch tolle Fragen geschickt haben jetzt im Vorfeld, die sich sehr gefreut haben, dass du da bist. Eine Frage aus dieser Gruppe ist, kennst du das Wort Kälte überhaupt?
Kälte?
Ja.
Ich kenne das Wort Kälte, ich friere auch. Es geht bestimmt darum, dass ich dann halt immer kurzärmlich stehe, aber genau. Das ist dann wirklich schon so, dass ich sage, mich stört dann oft die Jacke in der Bewegung. Aber ich kann sagen, bei jedem Training bin ich einer, der eine Regenjacke anhat, der auch eine Winterjacke anhat und der es dann halt nicht schafft im Training dann eben halt zum Beispiel ohne dicke Jacke zu sein. Ich bin auch jemand, der sehr schnell friert. Aber wenn Fußball ist, ist es halt Fußball. Und wenn am Rand losgeht, geht los. Und ich habe es öfter mit einer Jacke probiert und irgendwann hat mich das gestört. Habe ich mich dann, wie soll ich sagen, ein bisschen eingeengt gefühlt. Deswegen sieht das immer so aus. Aber ich kenne das Wort Kälte und ich bin auch jemand, der auch frieren kann. Komischerweise bei den Spielen nicht. Da ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich gefroren habe.
Ab wie viel Grad minus würdest du dir eine Jacke anziehen?
Kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen, weil normalerweise bin ich eigentlich wirklich jemand, der, ich will nicht sagen, dass ich kälteempfindlich bin, aber ich bin schon jemand, der Kälte spürt. Und ich bin auch jemand, der sehr, also wenn er unterwegs ist im Winter, immer eine dicke Jacke anhat, immer Handschuhe anhat. Aber beim Fußball geht's halt nicht. Kann ich auch nicht erklären, warum. Aber wenn das Spiel läuft, ich habe ja auch eine Jacke angehabt, auch dicke Jacken angehabt. Aber irgendwann stört mich das und irgendwann ziehe ich das aus.
Warum ist das erste Wort der nächsten Frage? Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen. Warum lachst du so selten? Kommt aus der Gruppe die Frage.
Ich finde, Lachen muss ehrlich sein und Lachen muss wirklich auch ein Lachen sein. Also nur zu grinsen oder nur jemanden zu zeigen, finde ich das schwierig. Also deswegen haben auch viele Leute, die mich nicht kennen, immer das Gefühl, dass ich immer schlecht drauf bin oder grimmig bin oder ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der sehr, sehr schlecht drauf ist oder grimmig bin.
Du hast heute viel gelacht.
Ich bin ja ein fröhlicher Mensch, und, ja. Aber es kommt ja auf die Situation an. Aber ich kann ja nicht, wenn ich konzentriert am Spielfeldrand bin oder ich mich konzentriere auf Fragen im Interview, ich finde das dann schwierig, wenn ich anfange zu grinsen. Wenn es für mich ist es ja dann auch irgendwo eine Arbeit. Also ich weiß nicht, wer schon mal von denen die Fragen vorm Mikro gestanden hat. Ja, und du musst ja auch dann überlegen, ist es die richtige Antwort? Wie antwortest du? Es ist ja nicht so, dass du nicht einfach sagen kannst, ich antworte mal drauf los. Ja, ich glaube schon, dass ich sehr klar in den Antworten bin und auch versuche sehr, sehr, sehr direkt in den Antworten zu sein. Aber trotzdem muss man ja immer eine gewisse Überlegung dabei haben. Ich kann nicht einfach, sag mal, grinsend durch die Gegend laufen, wenn es sich zu grinsen gibt. Und ich finde, es gibt immer Situationen, wo man lacht. Und jeder, der mich kennt, jeder, der mich hier kennt aus der Mühle, also ich glaube, die sehen mich öfter lachen. Also wir haben viele schöne Abende und meine Familie weiß, dass ich sehr, sehr viel lache, sehr gerne lache. Aber ich finde immer, es ist angebracht, wann. Also mich wird keiner grinsend durch die Gegend laufen sehen, wenn es keinen Grund gibt.
Eine weitere Frage dreht sich um Carbon Klaus. Kennst du Carbon Klaus?
Nee. Wer ist Carbon Klaus?
Was ist Carbon Klaus? Klaus Giasula.
Das ist Carbon Klaus?
Ja, weil er einen Helm trägt.
Ja, aber ist ja kein Carbon-Helm. Aber ist egal.
Ja, es hat sich irgendwie so ein bisschen verallgemeinert, breit gemacht, dass er Carbon Klaus genannt wird. Unter anderem von den Kollegen vom Podcast Fums und Gerätsch.
Wie heißen die?
Fums und Grätsch.
Fums und Grätsch?
Ja.
Alles klar.
Super lustiger Podcast.
Ja, glaube ich. Der interessiert mich. Der Name macht viel her.
Ja. Gute Jungs. Und die Frage ist, wer zeigt ihm in der Sommerpause zwischendurch mal ab und an mal gelb? Habt ihr da schon einen abgestellt, der immer
Nein, aber aber Bibi Steinhaus war ja letztens da und der hat ja das erste Spiel in der Dreierkette hinten gemacht, wo Bibi gepfiffen hat und da hat er keine gelbe Karte gekriegt und danach ist Bibi zu ihm hingegangen und hat gesagt, Klaus, du hast dir heute wirklich keine gelbe Karte verdient, deswegen kriegst du eine von mir. Hat dann ihre gelbe Karte ihm geschenkt. Also er wird diese gelbe Karte bestimmt zu Hause haben und wird die sich so hingängert, dass er sie öfter sieht, damit er ja gar nicht aus dem Rhythmus kommt.
Wie oft sieht er im Training gelb?
Gar nicht. Klaus ist eigentlich ein sehr, sehr, also wirklich kein Witz. Klaus ist ein sehr fairer Spieler. Also es ist nicht so, dass er wild durch die Gegend kloppt im Training, überhaupt nicht. Gar nicht. Ganz wenig faul. Ganz wenig. Und da muss man sagen, wenn man die Anzahl der Foulspiele sieht, die Klaus macht, dann ist es ja nicht so, dass der in jedem Spiel 10 Foulspiele hat. Dann ist schon so, dass er diese... Genau. Wenn, dann richtig. Wenn, dann richtig. Und dann auch immer mit der... Da gibt's nicht oder nicht. Der ist dann wirklich meistens gelb. In den meisten Fällen. Und dann auch berechtigt. Aber es ist dann schon so, dass Klaus eigentlich, nicht eigentlich, sondern im Training keine groben Fouls macht, kein wildes Dazwischengrätschen oder weiß ich was. Das macht er dann wirklich, wenn er wirklich was retten will oder vielleicht mal einen Schritt zu spät kommt.
Wie oft habt ihr im Training schon drüber gelacht?
Über was?
Über die gelbe Kartenstatistik von ihm?
Gar nicht. Wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich mit der 17. gelben Karte einen gelben Konfetti-Regel am Spielfeldrand gemacht, um den Rekord dann wirklich zu feiern. Aber war nicht möglich durch Corona.
Können sie ja noch machen, irgendwann mal so.
Ah, das kommt jetzt nicht mehr.
Wir kommen zu deiner Top-Elf. Eine Elf, die du gerne aufstellen magst, aus ehemaligen Mitspielern, aus Spielern, die du als Trainer schon hattest. Eine Elf, die dir auch keiner krumm nimmt, wenn da mal jemand nicht auftaucht. Also es wird jetzt nicht irgendwie passieren, dass plötzlich hier jemand an die Tür klopft und sagt, Trainer Steffen, erklär mir das mal. Also so wie du das früher bei Wolfgang Wolf gemacht hast.
Aber ich hätte, das muss ich sagen, diese Elf ist immer schwierig für mich, weil ich viele Jungs kenne. Ich sag mal, ich könnte 4 oder 5 Torhüter aufzählen, die ich in die Elf geben würde. Ob Pipi, ob Andreas Reinke, da gibt's ganz viele, die Klaus Reitmeier in Wolfsburg. Ja, und zwar nicht immer... Und jetzt nicht, wenn ich Klaus sage, nicht immer der Beste oder der Schlechteste, sondern weil ich auch zu Torhütern eigentlich immer eine sehr, sehr gute, komischerweise, weil ich es wahrscheinlich selbst war, immer einen sehr guten Draht hatte und umgekehrt. Gibt viele Positionen, die ich doppelt besetzen würde, aber wenn ich jetzt einen Torwart auf Anhieb nehmen würde, nehme ich jetzt Pipi.
Schreibe ich auf.
Ja, mach.
Allein schon durch die legendäre Geburtstagsfeier.
So sieht's aus. So Innenverteidiger, mit Innenverteidigern spielen, Peter Herzberg.
Mit dem du damals bei Dynamo Schwerin gespielt hast?
Genau. Peter Herzberg, der zweite, lasse ich mal noch offen. Rechtsverteidiger. Wer war ein Rechtsverteidiger? Da nehme ich mich. Rechtsverteidiger, ich bin immer noch ein geiler Typ. Linksverteidiger. Kevin McKenna nehme ich mal.
Mit dem du damals in Cottbus
gespielt hast. Auch in Cottbus gespielt hast. Nee, Innenverteidiger, nicht Linksverteidiger. Innenverteidiger. Genau, da müssen wir ihn hinpacken. 4-4-2 spielen wir. Rechts vor mir nimm mal Timo Lange.
Rostocker Junge.
Ja, aber auf rechte Außenbahn nach außen setzen. Ja, ist wichtig, genau. Ja,
ich kriege hier schon Anweisungen vom Trainer. Ja,
das ist zentrale Position, Hilmar Weiland. Timo Ross daneben. Boah, linker Außenbahn habe ich jetzt gar keinen. Sturm, Steffen Bentin.
Ja.
Frech wäre, wenn ich mich da auch hinstelle.
Du kannst nicht zweimal spielen.
Warum nicht?
Nein.
Oliver Neville. Ich könnte ja mindestens 5 Mannschaften machen. Also.
Ein Innenverteidiger könnten wir noch vertragen.
Nee, hab ich ja Peter Herzberg.
Linksverteidiger.
Linke Seite fehlt. Mit der linken Seite habe ich nicht so viel zu tun gehabt, muss ich sagen.
Können die auch offen lassen und stellen einfach noch einen Stürmer auf oder so. Alles ist erlaubt, das ist eine Traumelf.
Ja, klar. Ich überlege wirklich, als wer links gespielt hat.
Ich überlege gerade, wen du damals in der Top-Elf aufgestellt hattest. Ich glaube, kann es sein, dass es Stefan Studer war?
Studi, den habe ich vergessen. Studi, Linksverteidiger.
Und jetzt kannst du noch einen ins Mittelfeld stellen oder in den Sturm.
Ach, zentrales Mittelfeld, ich nehme Paulo Beinlich.
Überragend. Gute Truppe.
Wäre gerne in der Bundesliga mit aufgestiegen.
Wer wäre denn der Trainer? Kannst du auch einen Co-Trainer benennen, wenn du jetzt sagst, komm, ich will jetzt hier nicht.
Wolfgang Wolf.
Ja? Mache ich eine schöne Grafik draus und poste die in die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Gibt es irgendjemanden zum Abschluss, bei dem du dich bedanken möchtest? Vielleicht einem Fragesteller?
Also ich freue mich, also bedanken möchte ich mich bei allen, weil ich freue mich über so viele Fragen. Und so viele interessante Fragen. Und dann auch wirklich viele Trainer. ist schon interessant, wenn sich Trainer dann noch zu Spielern äußern. Ich weiß nicht, ob ich mich zu jedem Spieler irgendwann mal äußern werde. Ich glaube, den einen oder anderen gibt es, aber bei jedem würde ich das vielleicht nicht machen. Wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein kleiner Eindruck, ist denn doch hinterblieben, auch als Spieler. Und das ist schön.
Definitiv. Und alle haben gesagt, machen wir gerne.
Musstest du keinen zwingen?
Nö. Gut. Nö, ich glaube, nö, diesmal nicht. Nein. Nein, sowieso nicht. Die haben es alle gerne gemacht und alleine, wenn man überlegt, so die Fragen von Wolfgang Wolf, Andreas Zachhuber, Patrick Sander, Frank Pagelsdorf, da war ja auch wirklich Interesse da, ne? Die sind ja auch kreativ geworden teilweise, die Jungs. Dann möchte ich mich bedanken für zwei echt geile Folgen. Das hat riesig Bock gemacht, mit dir zu reden. Danke für deine Ehrlichkeit, danke für deine Offenheit und ich würde sagen, wir hören uns in diesem Format, in diesem Phrasenmäher gerne nochmal wieder. Vielen Dank, Steffen Baumgart.
Sehr gerne. Danke.
Was für ein geiler Typ ist dieser Steffen Baumgart. Folge 1 und 2 zusammen, das sind über 4 Stunden mit Steffen Baumgart. Und ich bin ehrlich, ich habe jede Minute genossen. Und das gleich mehrfach. Ich habe mir die Folgen mehrfach angehört und ich hoffe, dir geht's ähnlich. Und wenn du Bock hast, dann schick mir doch gerne mal dein Feedback. Entweder per Mail an phrasenmäher@bild.de oder per WhatsApp. Und zwar an meine Nummer, an die 0170 375 3133. Zum Abschluss bedanke ich mich an dieser Stelle bei den Bildkollegen Michael Windisch, Babak Milani, Adrian Witwer, André Schmidt, Stefan Krause, Sebastian Karkos, Matthias Koch, Dirk Krümpelmann, Markus Balschweit und bei der Sportsmania Crew um Daniel Sprügel und Simon Wimmeler. Und das allerletzte Wort, auch das ist eine Phrasenmäher-Premiere, das hat heute nochmal Steffen Baumgart. Denn es gibt eine Passage in Teil 2, den du gerade gehört hast, und die kannst du dir hiermit für dein Leben sichern. Wann immer dich mal jemand nervt, dein Boss, dein Lehrer, dein Nachbar oder wer auch immer, wann immer jemand was von dir will und du hast einfach keine Lust drauf, dann spiele dieser Person einfach diese Steffen-Baumgart-Passage vor. Und die kommt jetzt. Viel Spaß und tschüss.
Ja, sag, ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Erklär mir, warum ich das machen soll, aber mach mich nicht zum Idioten und komm mir gar nicht mit der Schiene, ich entscheide. Kannst du mal beim anderen machen.